Einen wunderschönen guten Tag zu nerdpodcast.de am Montag. naja, wie das manchmal so ist, die Hitze hat uns die letzten Tage ein bisschen umgebracht. Und deswegen nehmen wir es heute auf. Jetzt ist es ein bisschen gemäßigter, aber wie ihr wisst, normalerweise machen wir ja auch eine Sommerpause und die werden wir jetzt auch schon mal ankündigen. Von der weiß Tim nämlich auch noch nichts. Und zwar machen wir im August eine kleine Pause, und zwar bis in den September rein. Warum? Weil einfach hier, also ist das Arbeiten fällt schon extrem schwer und wir werden sehen, dass wir dann wieder ein bisschen frische Energie tanken und im September wird es dann weitergehen. Wir machen also im August eine kleine Pause, aber nur, dass ihr es erstmal gehört habt. Wir werden jetzt den Juli noch durchziehen. Aber jetzt begrüße ich natürlich erstmal Tim. Hallo.
Ja, hallo. Na? Ein bisschen killen, weißt du? Hier ist richtig schlimm gewesen, die Teile. Also die zwei Tage, die waren heftig, ey. Mhm. Die waren wahrscheinlich, also ihr wisst welche, die waren wahrscheinlich bei jedem von euch heftig, die Tage. Die waren brutal, da haben wir wirklich gekämpft, ey.
Ja, es ist wirklich so. Das Witzige ist, bei mir, ich habe mir eine Klimaanlage gekauft. Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt. Ich habe mich endlich dazu durchgerungen. Das ist der dümmste Zeitpunkt, an dem man sich eine Klimaanlage kaufen kann. Das ist mir bewusst. Wegen Geld, meine ich jetzt. Aber man muss auch dazu sagen, für 270 Euro war der Preis jetzt okay. So, da war es so, den ersten Tag, wo es so brechend heiß war, war die offensichtlich noch nicht richtig entlüftet oder was weiß ich. Und da hat mir ein Kumpel gesagt, du, häng doch mal hinten bei der Klimaanlage diesen Schlauch raus, wo das Abwasser rauskommt. Da dachte ich so, fuck.
Oh, Patrick. Ich bin doch hier der Techniktrottel.
Ja, und deswegen hat die auch nicht richtig gekühlt. Also die hat nur irgendwie einen Meter gekühlt. Und dann mache ich am nächsten Tag, wo es so brechend heiß war, ich war schon drauf und dran, die wieder zurückzuschicken. Aber nächsten Tag, wo die brechend heiß war, mache ich so den Stöpsel auf und mir kam das alles entgegengeschossen, weil sich das da alles gestaut hat. Und jetzt kühlt sie auch. Dann habe ich sie den zweiten Tag benutzt und seitdem hat es hier ein bisschen geregnet. Ja, gut, und seitdem ist hier alles wieder einigermaßen erträglich in der Wohnung. Aber man kann sich vorstellen, in einer Einraumwohnung, was mit vielen technischen Geräten vollgestopft ist und dann hier noch unsere Rechner, die ja relativ viel Wärme erzeugen, das sind ja nicht irgendwelche kleinen Kisten, haben wir, das ist teilweise unerträglich. Ich bin froh, wenn ich die News hier fertig kriege und meine Essay-Videos und das war's dann. Aber ja, so ist das. Jedenfalls, wir wollten ja erstmal anschließen an dem, was wir letztes Mal besprochen haben, aber erstmal frage ich dich, wie immer, Tim, was hast du denn gezockt?
Mario Kart World und Elden Ring Night Train. Ich bin im Moment sehr aktuell. Wobei, nee, warte mal, eine andere Sache. Pass auf. Also Mario Kart World haben wir schon viel drüber gesprochen. Ne? Müssen wir jetzt nicht nochmal so. Hide and Seek macht super. Wir sind jetzt aber endlich durch. Mhm. Wir haben es jetzt endlich geschafft, dass wir alle Strecken also wirklich auseinandergenommen haben für Hide and Seek. Die krassesten Verstrecken. Die Kronometropole war jetzt halt nochmal insane groß und schwer. Ja. Aber jetzt kann ich ein Abschlussvideo dazu machen und dann können wir endlich Hide and Seek auch ein bisschen mehr genießen, weil wir dann spielen können, statt immer Verstecke zu suchen. Und tolles Spiel nach wie vor. Ich habe noch nicht mal alle P-Switches, weil ich halt immer mit Hide and Seek beschäftigt bin und gar keine Zeit hatte, mal wirklich die Open World zu erkunden. Da freue ich mich schon drauf. Mhm. Und ansonsten Elden Ring Night Train. Ich liebe das Ding. Also, es ist halt genau meins und ich habe so viel Spaß damit. Wir lassen uns auch ganz gemütlich Zeit. Ich habe jetzt den Drachen besiegt und jetzt sehe ich überhaupt demnächst das erste Mal so ein bisschen den Endboss. Wir versuchen immer zwischendurch diese superschweren Bosse auch mal zu schaffen und ich liebe es. Es ist halt genau mein Fall. Aber was ich jetzt ganz spannend mal nachgeholt hatte, war Pokémon Puzzle Challenge. Sagt ihr das was?
Tatsächlich nicht. Aber das liegt auch ja auch daran, dass ich nicht so der Pokémon-Freund bin. Aber erzähl ruhig mal.
Also Pokémon Puzzle League ist den Leuten vielleicht eher noch geläufig. Das ist für die N64 ist halt so ein Puzzle-Game. Mhm. Tetris-artig, aber halt so richtig toll mit so mit richtig schön diesem Anime-Stil. Also die Anime-Figuren, die man halt so kennt.
Genau.
Dann halt mit den Themes, ganz tolle Pokémon-Themes aus den ersten Generationen halt dann auf N64 geremixed. Halt, und vor allem, es hat halt auch so einen Story-Mode, ne, wo du halt die einzelnen Arena-Leiter halt so bekämpfen musst. Und das ist voll süß gemacht. Vor allem, das Spiel hat halt so richtig eigene Zeichnungen von Pokémon, halt in diesem alten Stil. Früher wurde ja noch alles so richtig schön gezeichnet. Heutzutage ist ja nur noch diese klassischen 3D-Animationen, diese Sprites da, die alle lame aussehen. Und das ist voll schön zu sehen. Und Pokémon Puzzle Challenge ist im Endeffekt das Äquivalent für den Game Boy Color. Und es ist furchtbar cool gemacht. Hat auch einen Story-Mode. Hat halt auch so richtig viele kleine, tolle Zeichnungen von den Pokémon. Das macht richtig Spaß, sich das anzuschauen. Mhm. Aber der Killer ist der Soundtrack. Okay. Ich habe euch damals erzählt, Donkey Kong für den Game Boy. Also wo quasi dieses Mario vs. Donkey Kong.
Ja, ja, ja.
Und habe von dem Soundtrack erzählt, wo einfach gefühlt irgendein Composer komplett ausgerastet ist und auf dem Game Boy einfach da sein Schlagzeug geballert hat oder so. Das klingt so krass, wie sich da jemand ausgetobt hat. Mhm. Und das ist hier auch wieder der Fall. Der Soundtrack von Pokémon Puzzle Challenge, der geht so richtig ab. Also das ist die alten Pokémon-Themes, aber in so richtig bam, 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 bam auf dem Game Boy. Mhm. Dann auf einmal irgendwie wird's knapp und dann schießt dir da ein Lied um die Ohren. Ich war richtig platt, als ich den Soundtrack gehört habe. Den feiere ich richtig hart.
Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe noch nie von so einem Spiel für den Game Boy Color gehört. Aber ich habe sowieso den Eindruck, an uns sind so im Laufe unserer Gaming-Karriere, sage ich mal, so viele zehntausende Spiele, die uns vielleicht auch mal interessiert haben, aber die sind irgendwann vorbeigezogen. Und dann irgendwann ein paar Jahre später merkt man entweder, man kannte das noch gar nicht, oder aber, ach, da war ja mal was. Und ich finde es halt interessant, dass man dann doch mal wieder so eine Perlen findet. Oder auch von bekannteren Marken. Zum Beispiel weiß ich noch, wie ich als Kind immer nach Dragon Ball Spielen gesucht habe. Aber die waren bei uns überhaupt kein Ding, logischerweise, weil es die Serie nicht gab bei uns. Und das ist ja erstaunlich, wie viele Dragon Ball Spiele im Laufe der Zeit erschienen sind. Wie die von Anfang an schon dabei waren. Das ist so mein, mein Ding, was ich denn immer so ein bisschen begutachte. Wo ich dann immer gucke, was gibt's denn so? Und dann habe ich irgendwann mal Super Saiyan, boah, war das Saga? Ich weiß es nicht, aber auf dem Super Nintendo so eins entdeckt. Und dieses Spiel war so geil, weil es schon diesen RPG-Stil hatte und so und du auch über die Open World rüberfliegen konntest. Und du hast dann später gegen den Holo-Raditz gekämpft und dann nochmal gegen den echten Raditz. Und das ging aber leider nur bis zur Freezer-Saga. Aber ich fand das so fantastisch. Und das war auch eins der wenigen Spiele, was ich so mit Karten spielen konnte. Aber ich glaube, das erwähne ich dann noch mal bei Super Nintendo Part 2. weil die Leute, die den Super Nintendo Part noch nicht gehört haben, den haben wir ein bisschen aufgewertet. In unser Gespräch habe ich nämlich die Soundtracks noch mit eingefügt in der Nachbearbeitung. Weil ich die meisten Soundtracks so ikonisch finde. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Aber wir machen da definitiv noch zwei, drei Teile dazu. Vielleicht jetzt auch für den August dann quasi, dass ihr dann trotzdem was zu hören habt, aber nur, dass ihr da so ein bisschen mal abgeholt werdet. Wir machen das heute mit den Spielen nicht so kurz, nicht so lang, weil wir haben, oh mein Gott, ey, die Wärme, denn wir haben heute noch einiges zu besprechen, wir müssen ja auch noch was nachholen vom letzten Podcast, aber ich habe auch ein neues Spiel für mich entdeckt, ein nagelneues Spiel, und zwar The Alters. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das wurde auch in einer, ich weiß nicht mehr, auf welcher Präsentation gezeigt. Das könnte Game Awards gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber The Alters ist ein Spiel, ich mag, das fällt mir immer mehr auf, umso älter ich werde, immer so die Spiele mit der isometrischen Perspektive. Warum? Weil die mir eine gewisse Übersichtlichkeit geben. Ich kann das nicht beschreiben. Da könnten irgendwelche Mechanismen drin sein, die komplex sind und so weiter. Aber ich mag einfach, wenn Spiele übersichtlich sind. Und diese isometrische Perspektive macht genau das. Und The Alters ist ein Spiel, da fängt der Anfang erstmal so an, du bist auf einem fremden Planeten gestrandet. Jada, 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 kennt man alles, bla, bla, bla. Und stellst fest, okay, deine komplette Crew ist tot. Ist jetzt kein Spoiler, ist wichtig für das Spiel, um das ein bisschen zu erklären. Und du läufst dann über den Planeten, findest dann raus, dass deine Crewmitglieder tot sind und findest dann irgendwann dein Raumschiff, mit dem du da unterwegs bist. Und jetzt ist die Sache, The Alters ist ein Spiel, du bist da erstmal alleine unterwegs und stellst relativ schnell fest, okay, du kannst das Raumschiff nicht alleine managen. Und du findest auf dem Planeten, das war deine eigentliche Mission, einen gewissen Stoff, den es auf der Erde nicht gibt, aber der halt richtig wichtige Ressource ist. Und mit diesem Stoff kannst du dich selbst duplizieren, also klonen sozusagen. Und das ist eine ganz coole Sache, also du duplizierst erstmal ein gewisses Tier, was es auch in der realen Welt gibt. Das heißt bei uns Dolly, da heißt es Molly und das ist auch ein Schaf. Aber dann stellst du langsam mal fest, sag mal, was ist denn, wenn du dich selbst duplizierst, aber mit einer anderen Lebensgeschichte. Und das ist total geil gemacht. Das ist von den Machern von Frostpunk. Und da haben sie mal ein anderes Spielkonzept, weil Frostpunk irgendwann scheiße schwer wird. Und die Alters ist so mittlerer Schwierigkeitsgrad. Du brauchst immer mehr Leute von dir. Einer, den klonst du dann als Wissenschaftler. Der hat dann, da wird dann auch so ein anderer Lebensbaum angezeigt, was der für eine Werdegeschichte hatte und sowas. Welche Erfahrungen der da gemacht hat und so. Das ist total cool gemacht. Dann gibt es einen Techniker, einen Mechaniker und noch bis zu 8 Leute, glaube ich, am Ende. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich meinen 4. Alter klone. Also ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten, bei 30% des Spiels. Und dann musst du die halt managen. Aber du musst halt nebenbei auch noch auf die Erdoberfläche oder Planetenoberfläche, um dann eigene Sachen einzusammeln, also Ressourcen einzusammeln. Und das ist mega gemacht. Und das Ding ist, das ist unterteilt in Level, was dann auch noch total logisch aufgeklärt wird, weil die sagen, naja, auf dem Planeten ist es so, du hast halt verschiedene Wetterverhältnisse, also für Menschen ist da eigentlich keine Überlebenschance. Denn sobald die Sonne an dem Punkt kommt, wo du stehst mit deinem Raumschiff, würde das Raumschiff komplett verbrennen. So, und damit sind die Level so ein bisschen abgesteckt mit den Missionen, die du machen musst, wie die dich organisieren musst und so. Und bis jetzt ist das so eine mega geile Erfahrung, weil die Avatare, also deine Alternativen sozusagen, die streiten sich auch untereinander. Und es kommt natürlich auch die Frage auf, was passiert mit denen, wenn die Mission irgendwann mal vorbei ist. Da bin ich jetzt noch nicht, aber das ist halt so eine Frage, die sich dann aufwirft und so weiter und so fort. Welche Beziehungen führst du mit die? Manchmal kloppen die sich gegenseitig, manchmal musst du eine gute Beziehung zu denen aufbauen und so weiter. Und das ist so geil gemacht. Das ist im Game Pass verfügbar, das Spiel. Ist jetzt kein kurz, aber gut hier, aber kann ich nur empfehlen. Ist ein mega geiles Spiel, stellt super viele Fragen, auch so menschlich gesehen. Und es ist total geil gemacht. Du kannst ja das Raumschiff auch noch so ein bisschen umgestalten, wo sind die einzelnen Stockwerke und so weiter und so fort. Und ja, ich finde das einfach mega gemacht. Also bin ich absoluter Fan von. Ja.
Okay, klingt erstmal sehr interessant vom Zuschauen.
Ja,
was
genau.
Ist das für ein Grafikstil, meintest du?
Das ist schon 3D, also ja. Moderner 3D-Grafikstil, aber ich denke mal, das läuft auch gut auf Mittelklasse-Rechnern. Und du hast dann halt alles, was im Raumschiff stattfindet, findet halt in so einer Art ISO-Perspektive, so von schräg oben statt. Ne? Du läufst dann halt durch die verschiedenen Bereiche. Und was auf der Planetenoberfläche stattfindet, ist Third Person. Und ja, auch von der Grafik her ist es hübsch. Das ist kein High-End, das ist so Double-A-Niveau, aber schon modern und kann man sich gut angucken, das Spiel. Und es macht, also, unglaublich tief. Ich glaube, man braucht auch einige Zeit noch damit. Ich werde es heute Abend nach dem Podcast hier auch weiter streamen. Ich habe da richtig Bock auf das Spiel. Das ist so ein Spiel, das hat mich von der ersten Sekunde gecatcht. Und ja, und jetzt spiele ich es halt mal weiter. Und wir haben ja nur noch 10 Tage bis Donkey Kong Bonanza. Wird knapp. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. Und dann habe ich natürlich noch Mario Kart World gespielt. Aber ganz ehrlich, ich spiele es momentan hauptsächlich noch im Multiplayer, wenn wir da irgendwie mal in einer Runde zusammenkommen, in einer Streamrunde oder so, wo du auch mal dazu kommen kannst. Also,
ja, ich wusste immer von nix.
Ja, ich habe auch schon letztes Mal gesagt, lass Tim da noch dazu holen. Dann hole ich dich da auch einfach mal in diese WhatsApp-Gruppe und dann kriegen wir das auch mal hin.
Ja. Können wir mal Hide and Seek spielen?
Ja, wollte ich eigentlich, aber irgendwie sehe ich dann immer die Gruppen, da weiß ich dann wieder nichts von den Terminen. Das ist irgendwie, da müssten wir uns mal besser absprechen, glaube ich. Das wäre irgendwie sinnvoll. Na gut, aber ja, wie gesagt, Spiele wollten wir heute ein bisschen kurzer gestalten, sind jetzt trotzdem 15 Minuten fast geworden. Aber wir reden heute wieder über News-Themen, Tim. Und ich sag mal so, wie es ist, wird spannend. Es wird spannend, denn ich kann euch schon mal so ein bisschen anteasern, wir reden heute über Stop Killing Games, eine Kampagne, die völlig an meinen News vorbeigerauscht ist und das, obwohl ich sogar eine Mail bekommen habe von denen, ob ich das nochmal erwähnen könnte, Ich habe da ein bisschen schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Dann reden wir nochmal über das PlayStation Showcase, was wir letztes Mal ausgelassen haben. Dann über Xbox, das vielleicht bald keine Xbox mehr sein wird. Und dann haben wir noch so ein bisschen Switch 2 und Switch 1. Also lasst euch überraschen. Fangen wir erstmal mit Stop Killing Games an. Tim, hast du davon was mitbekommen?
Also, von Kampagne namentlich weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, es müsste ja wahrscheinlich das sein, dass Spiele nicht für immer verschwinden. So genau. Wie Richtung, dass halt Spiele, also es ist wohl täglich sterben halt Spiele wohl komplett aus. Ne? Spiele, die halt nur online verfügbar sind, die aber dann auch von gewissen Entwicklern halt nicht wirklich freigegeben werden. Spiele, die als der E-Shop geschlossen wurde, sind ja auch wieder unzählige Spiele ausgestorben, weil sie jetzt einfach sind physisch nicht vorhanden. Sie sind nur noch auf irgendwelchen Festplatten und keiner kommt mehr an die Spiele ran. Und das müsste halt eine Kampagne sein zur Präservation von Videospielen, damit halt nicht so viele tolle Videospiele, so viele Kunstwerke halt für immer verschwinden.
Ja, richtig, genau. Und diese Kampagne, wo die mir die Mail geschrieben haben tatsächlich, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, die war so bei 600.000 Unterschriften. Also wie gesagt, nur ein paar Wochen her ist das. Und man braucht wohl 1 Million Unterschriften mittlerweile, dass das im EU-Parlament angesprochen werden muss. Also das ist eine ganz offizielle Kampagne. Ich hoffe, dass ich daran denke, das zu verlinken. Aber da kann auch immer noch unterschrieben werden. Und das ist halt eine geile Sache, weil ja, wir reden ja im Podcast hier die ganze Zeit darüber, dass Spiele ständig verschwinden und auch physisch verschwinden und so weiter und so fort. Und die sorgen halt wollen jetzt halt ein bisschen dafür sorgen, dass die Dinger nicht so einfach gehen. Das macht natürlich große Diskussionen auf. Ich meine, von unserer Perspektive ist das ja klar. Ne? Wir wollen, dass Spiele erhalten bleiben, Präservierung und so weiter und so fort. Man geht aber jetzt schon davon aus, dass mittlerweile mehr Videospiele, obwohl das Medium wesentlich kurzlebiger ist als Filme oder so, aber dass schon mittlerweile mehr Videospiele gestorben sind oder verschwunden sind als Filme in der gesamten Laufzeit. Weil Filme waren von Anfang an als Kunst anerkannt und Spiele hat man so den Eindruck, das muss sich immer noch in irgendeiner Weise hochschaukeln, sage ich mal. So. Und das ist halt der große Unterschied, dass sich diese Aktion jetzt dafür einsetzen will und mittlerweile hat es innerhalb von wenigen Wochen, vorher ging das schon ein paar Monate, die Kampagne, auf 1,1 Millionen Unterschriften, also auf fast das Doppelte geschafft.
Geil.
Und das ist natürlich eine geile Sache. Die Sache ist natürlich aber, wir wären ja hier nicht umsonst bei Nerd Podcast, wenn wir da nicht auch ein paar Gegenfragen aufmachen. Denn es gibt natürlich wie bei allem Gegenstimmen, wo ich dann aber sagen würde, okay, ihr seid nicht völlig bescheuert. Das ist ja ganz oft bei Gegenstimmen so, von wegen, wir haben ja so verschiedene politische Kampagnen, wo du denkst, Alter, ich kann mir nur den Kopf schütteln. Aber bei der Sache ist es natürlich auch so eine Sache. Jetzt kommen natürlich die, ich sag mal, Gegenstimmen. Ich würde es noch nicht mal ganz zwingend Kritiker nennen, sondern einfach so Leute, die sagen, ey, ja, also wir verstehen, dass ihr die Spiele erhalten wollt, aber es gibt Sachen, da müssen wir dazu sagen, glaubt ihr nicht, dass die Spielepreise dann auch wieder teurer werden? Weil natürlich auch dann für, keine Ahnung, 20 Leute, wo der Server noch am Leben gehalten wird, im schlimmsten Fall, die Kosten natürlich auch da sind. So, dann ist das nächste Ding, was heißt Kritik, aber kann man das überhaupt umsetzen? Weil ich glaube, gerade Mobile Games, und es geht ja wirklich allumfassend um Spiele, gerade Mobile Games.
Ja, Mobile Games.
ja, genau. Ja, genau. Aber genauso wie wir halt über unsere geliebten Singleplayer-Games sprechen oder vielleicht mal das ein oder andere Multiplayer-Spiel, das uns mal juckt, das ist bei mir äußerst selten, aber ich sag's nur. Da bin ich immer so der Meinung, wie weit muss das gehen? Wenn man nämlich jetzt auch wieder einen Server betreibt, wo dann vielleicht noch eine Datei für Google und Apple liegt, die man dann noch abrufen kann. Ja, das kann man machen. Aber wie viele Leute wird es da wirklich am Ende interessieren? Und ich bin absolut auf der Seite für die Leute, dass sowas präserviert werden muss. Und, aber ja, ich will da einfach mal eine andere oder eine gleiche Meinung haben, Tim.
Vielleicht geht es ja nicht unbedingt darum, dass man die Leute zwingt, Server aufrechtzuerhalten für die Spiele, sondern dass man dann eher, so wie ich das mitbekommen habe, geht es ja auch in vielen Teilen eher darum, dass die Spiele dann auch freigegeben werden, wenn sie schon nicht mehr supportet werden. Und da kommen wir dann ja auch so, ja, es ist aber doch geistiges Eigentum. Warum sollte man jemanden zwingen, dem etwas gehört, das dann freizugeben?
Ja.
Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel sagt, ein Spiel, sagen wir mal, das wurde betrieben, jetzt kann man sich das nicht mehr leisten, die Server gehen down, es spielen halt nur noch 50 Leute, dass man das dann freigibt, damit die Leute theoretisch sich ihre eigenen Server davon bauen können, dass sie theoretisch das Spiel, also dass sie es nicht online betreiben, aber dass das Spiel nicht weg und tot ist für immer, sondern dass man dann den Source Code irgendwie rausgibt und sagt, ja, hier wisst ihr was, hier go, macht doch euren Server, wenn ihr wollt, habt Spaß mit dem Spiel, danke für die Treue über die ganzen Jahre, ich habe davon jetzt eh nichts mehr, viel Spaß damit. So, darum geht es, glaube ich, ja auch in vielen Teilen, ne?
Ja, ja. Es ist so ein Punkt.
Das ist schwierig, ne? Weil es ist ja deren Eigentum und du zwingst dann jemanden, ja.
Aber ich bin auch der Meinung, guck mal, jetzt, es gibt ja hier diesen Mickey-Maus-Fall, sage ich mal, dass diese ursprüngliche Figur aus Anno dazumal, die ich übrigens pottenhässlich finde, aber gut, diese ursprüngliche Figur darf ja jetzt frei verwendet werden. Diese ursprüngliche Mickey-Maus-Figur aus 1900 irgendwas, den 20ern oder so. So, das sind jetzt natürlich 100 Jahre, ja. Das ist natürlich eine ganze, das ist natürlich eine ganze Zeit. Da müssen die das quasi freigeben. Ich bin aber der Meinung, dass so eine Sache wie Games wesentlich schneller, also eine kürzere Halbwertszeit haben. Entweder es kommen Nachfolger, wie zum Beispiel Counter-Strike. Nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, wo es bei mir so ist. Das war eine Ursprungsmod für Half-Life 1. Das hat Valve irgendwann aufgekauft. Dann kamen aber Nachfolger. CS Source, CSGO, Global Offensive oder aber jetzt auch Counter-Strike 2. Es gibt aber trotzdem, kannst du immer noch spielen. Auf Steam kannst du dir immer noch das originale Counter-Strike runterladen. Wird natürlich wenig gezockt, aber es gibt durchaus noch eine aktive Community. So, aber da liegen jetzt 1999 kam Counter-Strike, ich glaube 2000 kam die Version 1.0. Also gehen wir mal von 2000 aus. Da haben wir jetzt 25 Jahre. Jetzt ist natürlich Valve ein Sonderfall, weil die gesagt haben, wir erlauben euch das auch dementsprechend zu modifizieren, solange es nicht mit Cheats zu tun hat oder sonst was. Aber ich bin schon der Meinung, dass man nach 25 Jahren, so lang ist zum Beispiel die Halbwertszeit bei Indizierungen, dass man dann sagt, ey, das Spiel ist jetzt gemeinfrei. Zumindest so, dass es gibt ja Spiele, die gemeinfrei gemacht wurden. Zum Beispiel, oh, shit, wie heißt es jetzt? Es war ein Shooter. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich habe das erst vor kurzem runtergeladen. Da war ich echt erstaunt, weil da gab es dann teilweise auch Patches für Spiele, die haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt den Kopierschutz raus, weil unsere Firma geht pleite oder sonst was. Und wir stellen das Ding jetzt zur freien Verfügung und ihr dürft machen, was ihr damit wollt, sozusagen. Weil keiner wird sich wahrscheinlich das Spiel noch kaufen, außer es ist bei GOG und man hat nochmal die Arbeit, also bei Good Old Games, und man hat nochmal die Arbeit reingesteckt, das lauffähig zu machen auf aktuellen Systemen. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich niemanden interessieren. Und sowas finde ich dann wieder cool. Also ich finde, da könnte man denn, wenn man schon diesen Unterschied macht, dass man sagt, ey, Filme sind Kunst und das ist seit Anfang an anerkannt und Videospiele kämpfen immer noch so ein bisschen damit, dass man nach 25 Jahren sagt, hey, wir geben diesen einen Quellcode frei. Also es muss ja noch nicht mal eine Markenfreigabe sein. Zum Beispiel würde jetzt Bethesda Fallout freigeben, da wären sie ja schon dumm. Ne? Aber so zumindest, dass du sagen kannst, Fallout 1 und 2 könnt ihr euch jetzt immer ziehen, dafür machen wir aber auch nichts mehr dann. Ihr müsst halt sehen, wie ihr das zum Laufen bekommt. Und wenn sich eine Firma bei uns meldet, sage ich mal, die sagen, ey, wir wollen das wieder lauffähig machen und wir wollen das für Geld verkaufen, wie Good Old Games, dann können wir da eine extra Klausel machen, dass sie da noch eine gewisse Lizenz bezahlen oder so. Aber dass der Privatmensch einfach sagen kann, ab 25 Jahre sollte das Spiel kostenlos verfügbar sein.
Aber ist 25 Jahre so viel? Also, dann ist halt so die Frage, will man dann jetzt Nintendo zwingen, dass Mario 1 und Zelda und was, dass die jetzt gemeinfrei sind? Weil, ich meine, die verdienen damit ja immer noch Geld. Also, du nimmst da ja den Leuten das Recht, mit ihrem alten Spiel immer noch Geld zu verdienen. Beziehungsweise alle anderen dürfen dann auch einmal auch. Mario Brothers, Zelda und sowas, das kannst du ja nicht gemeinfrei machen. Das sind Meilensteine der Videospiele und die verkaufen sie immer noch sie nutzen das als Verkaufsargument für Nintendo Online. Sie haben wollen vielleicht Remakes davon irgendwann bringen, was sie verkaufen könnten. Ganz im Ernst, ein Remake von The Link to the Past wird ein Kassenschlager. Willst du das Spiel jetzt gemeinfrei machen? Und wenn nein, wo gehst du weiter? Wo fängst du an? Willst du das dann von der Größe der Firma oder des Spiels abhängig machen? Willst du kleinere zwingen? Mhm. Willst du denen das Recht nehmen, das Spiel vielleicht irgendwann nochmal zu remaken oder neu zu verkaufen? Das ist nicht einfach, ne?
Nee, das ist definitiv nicht einfach. Und ich verstehe auch, dass Nintendo so eine Sachen wie den Nintendo Online Service verkaufen will. Aber das können sie ja immer noch machen. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich.
Ja, aber wenn jetzt jeder Hans und Franz ein Mario Brothers bringt, das wertet dann doch den Wert des Spiels einfach immens ab.
Also wenn du es natürlich weiter verwerten willst und damit auch noch auf großer Tour mit Marketing und so Geld verdienen willst, dann musst du natürlich einen Abstand leisten. Es geht mir jetzt aber nicht um die Figuren Mario und Zelda, um Gottes Willen.
Nein, aber um die Spiele, halt um die alten Spiele, ne?
Ja, genau. Aber ich glaube, die meisten, die... Also da behaupte ich schon, dass jeder, auch die, die vielleicht nicht so in der Bubble unterwegs sind, schon mal was von Emulatoren gehört hat und so weiter. Oder mal jemand fragt, ey, wie sieht denn das aus? Ich will ein paar alte Games zocken, aber ich will mir jetzt nicht extra eine Switch dafür kaufen. Hast du dann Empfehlungen für mich? Und dann wird dir dein Kollege, Kumpel oder was weiß ich schon sagen, ey, ja, da gibt's Möglichkeiten, weil Emulatoren ja auch schon so in der Grenzzone sind, sage ich mal. Ich glaube, die Firmen müssen es ja auch nicht an die große Bühne hängen, so sage ich mal. Die müssen jetzt nicht sagen, ey, Super Mario World ist jetzt kostenlos verfügbar, dies, das, jenes. Solange das nicht über offizielle Wege läuft, werden das die meisten auch gar nicht wissen. Aber zum Beispiel, wenn du dir GTA 1 und GTA 2 runterziehen willst, oder aber auch Prey, das war das Spiel, was ich vorhin meinte, Prey ist so ein Shooter mit so einer coolen Physik auf der Doom 3 Engine, wo du teilweise auch in der Decke laufen konntest und so. Das ist gemeindefrei. Und GTA 1 und 2 kannst du ganz offiziell, also sowas damals zumindest, auf der Rockstar-Page runterladen. Aber du hast ja immer noch keinen Einfluss auf die neuen Teile. GTA 5, GTA 4, 3, das verkauft sich ja, hat sich ja trotzdem verkauft wie geschnitten Brot. Weil du willst natürlich auch das Neueste haben. Also, wenn du jetzt natürlich ein Remake von A Link to the Past hast, und ich glaube auch ganz fest, dass das kommen wird, seien wir mal ehrlich, die Vorlage ist gemacht, das ist nur eine Frage der Zeit. Bei Nintendo sicherlich ja schon. Und Nintendo hat ja auch schon gesagt, die wollen auf kleinere Spiele gehen. So.
Mach mir keine Hoffnung, du weißt, dass ich heulen werde.
Ja, aber Nintendo hat ja auch schon, also der Furukawa hat ja schon bei der Aktionärsversammlung gesagt, aber das jetzt nur kurz als Einwurf, ich will jetzt das Thema nicht verlieren, dass man, um Kosten wieder reinzukriegen, auch wieder auf kleinere Projekte geht. Und dazu gehören halt nun mal so eine Remakes, wo du schon eine feste Engine hast. Ich meine, wir hatten jetzt Link's Awakening und wir hatten
Echoes of Wisdom.
Dankeschön. Und jetzt kommt dann halt, also es wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden, wenn sie jetzt nicht eine Reihe damit starten würden, mit dieser neuen Engine oder neuen Engine in Anführungszeichen und jetzt mit der Switch 2 Power das Ganze fortführen zu wollen. So wie die HD2D-Spiele bei Square Enix. So ein bisschen.
Ja.
Ne? Und das wäre, na gut, aber Geld. Nintendo lässt gerne mal Geld liegen, hoffen wir
das
mal.
Ist Nintendo.
Ja, genau, aber es ist auch Furukawa. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn der einmal sagt, ey, wir müssen die Bilanzen vergrößern für unsere Aktionäre, dann werden die sich schon was einfallen lassen. Jedenfalls, Prey, GTA 1, GTA 2. Kannst du einfach runterladen als normales ISO-File. Und es beeinflusst ja trotzdem nicht die Verkäufe von den neuen GTA-Teilen.
Von den neuen nicht.
Ne? Und
aber von den alten.
Aber ich sag's mal auch so, wie es ist, würde jetzt Rockstar Games ein Remake von GTA 1 und 2 bringen, wäre wahrscheinlich ungewohnt, gerade für die jüngeren Spieler, weil die sind natürlich seit GTA 3 gewöhnt. Für die jüngeren Spieler sage ich schon, GTA 3 ist ja auch schon wieder 20 Jahre alt. Aber Sage ich einfach mal, für die jüngeren Spieler, die sind halt gewöhnt, dass du da durch die 3D-Welt laufen kannst. Aber wie cool wäre das denn, wenn sich einfach so ein kleines Team da hinsetzen würde und sagt, ey, GTA 1, GTA 2, machen wir nochmal auf einer 3D-Engine neu und fügen da noch mehr Verkehr hinzu oder neue Lichteffekte, neue Optionen und so ein Remake halt, ne? Wo vielleicht auch noch das originale GTA 1 drunter läuft, dann ist es halt ein Remaster, aber einfach mal so gesprochen, dann würden es die Leute ja trotzdem kaufen. Das schließt ja die Verkäufe nicht aus. Nur weil du Nur weil du dir die Originale noch ziehen kannst, die Leute geben. Also ich habe jetzt für GTA 1 auf der PlayStation 1, das habe ich mir noch geholt, und GTA 2, obwohl GTA 2 grauenhaft ist auf der PlayStation 1, macht das nicht, habe ich jetzt auch noch mal meine 40, 50 Euro bezahlt. Weil die
Spiele, ja, du bist halt aber ein Sonderfall. Aber wenn jetzt halt jemand sagt, ey, ich will GTA 2 spielen, und das Ding ist jetzt frei, und es ist halt, jetzt hat Rockstar das halt selber ja frei angeboten anscheinend, ne?
Ja.
Aber was ist, wenn die das zum Beispiel für 2 Euro auf dieser Seite verkaufen? So, und keine Ahnung, wie viel würden sie damit einnehmen? Wie viel Geld würde ihnen das bringen? Wenn dann jetzt einfach so und so, ey, cool, GTA 2, ach, 2 Euro, das gönne ich mir. So, jetzt ist es aber auf 1000 anderen Seiten umsonst verfügbar, weil das ja frei gemacht wurde, das Spiel, dann geht ihnen aktiv Geld durch die Lappen.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wie viel es dann wäre, aber es wäre Geld. Und deshalb halt die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Wo nimmt man den Leuten das Recht, ihre eigenen Spiele weiter zu vermarkten?
Also ich finde, man sollte da anfangen, wo man noch dann eine Verbesserung bietet. Also meinetwegen, mach es lauffähig mit 3DFX-Modus auf einem Windows 11-System. Das hätte die normale Version denn nicht. Du hast dann halt die ISO-Variante, die du vielleicht irgendwie umständlich patchen kannst. Vielleicht gibt es sowas, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass man zum Beispiel die 3DFX-Variante nur über so einen 3DFX-Emulator zum Laufen kriegt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich füge das nativ ein und nehme dafür meine 2 bis 5 Euro oder was weiß ich, ne? Oder bring das nochmal in der Collection raus auf der Switch, dann let's go for it. So. Aber ich finde, wenn ein Spiel 25 Jahre alt ist und dann vielleicht, keine Ahnung, wenn du Glück hast, noch bis Windows XP lauffähig war, und ansonsten musst du da halt deine eigene Arbeit reinstecken. Warum nicht? Also, das ist denn einfach so. Das Problem ist ja, dass, also das Problem, die Herausforderung ist ja, dass sich die Systeme immer weiterentwickeln. Wir haben jetzt gerade so einen Wechsel oder so einen Anklang von Wechsel, sage ich mal, dass wir von den klassischen, jetzt wird es ein bisschen technisch stimmen, aber klassische PC-Systeme laufen seit den 70er, 80ern auf x86-Technologie, seit den 80ern. Und darauf sind die Programme immer zugeschnitten gewesen. So, jetzt mittlerweile stellt man aber fest, okay, das ist seit den 80ern gewachsen, das verbraucht relativ viel Strom. Und dann zeigt aber Apple zum Beispiel als Vorreiter, dass es mit ARM, also die Technik, die zum Beispiel auch eine Switch verwendet, oder so relativ stromsparend geht. Der große Unterschied ist, Switch 2 bei Cyberpunk 22 Watt, PlayStation 5 bei Cyberpunk 230 Watt. Ne? Also das ist so diese Dimension, worüber wir in Konsolenzyklus reden, auch wenn es sicherlich auf einer PlayStation 5 nochmal besser aussieht und besser läuft, aber nur mal der zehnfache Stromverbrauch, der zehnfache Energieverbrauch, gerade in den Problemen, die wir gerade weltweit haben, ist schon entscheidend. So, und das versucht man jetzt gerade auch so ein bisschen auf die normalen Windows-Systeme zu bringen. Und dann wird sich Technik wieder grundsätzlich ändern. Dann brauchst du wieder ein extra Programm, außer der Publisher sagt, hey, wir bringen das jetzt auch lauffähig auf aktuellen Systemen. ARM-System, was weniger Energie verbraucht und so weiter und so fort. Und ich glaube schon, dass es dafür einen Markt geben würde. Aber die Originalsoftware, so wie sie ist, gerade für die Präservation ist ein Kondom, aber für die Aufbewahrung, das wäre schon eine gute Sache. Alleine, wenn sich das verteilt oder so und einer mal in einem Forum sagt, ey, ich finde das gerade online nicht mehr, hat das jemand noch? Dann kannst du das einfach wie bei Napster damals oder so einfach weiterverteilen oder so oder sharen. So, und das würde ja auch...
Ich weiß, ich sehe das immer noch kritisch. Also, weil ich habe gerade mal geschaut, vielleicht sollten wir die Jungs mal zum Podcast einladen und mal sehen, was da genau dahinter steckt, weil vielleicht sollte man, also Präservationspflicht ja, aber ich fühle dieses Freigeben der Spiele nicht. Mhm. Ich habe gerade mal geschaut, 25 Jahre würde bedeuten, dass Final Fantasy 9, Diablo 2, Perfect Dark, Tony Hawk's Pro Skater 2, Baldur's Gate 2, The Legend of Zelda, Majora's Mask, Ocarina of Time, Counter-Strike, alle diese Spiele würdest du dann jetzt vogelfrei geben und sagen, die dürfen überall hochgeladen, überall verteilt, überall verteilt, also Flucht von Monkey Island, Vagrant Story, das ist alles dann jetzt 25 Jahre alt demnächst. Ja. Und alle diese Spiele, die dürfen dann auf einmal überall frei verteilt werden. Gerade bei zum Beispiel Ocarina of Time, das wird doch von Nintendo immer noch verkauft. Das nutzen sie doch immer noch als Argument für ihre Online-Programme. Sie machen damit ja immer noch was. Und ja, ich fühle dieses Freigeben der Spiele. Präservationspflicht in irgendeiner Art und Weise, ja. Aber nicht so weit, dass das einfach überall im Internet frei umverteilt werden darf. Ja. Mich persönlich würde es freuen, aber ich fühle es nicht, dass man halt den Leuten damit quasi das Recht nimmt, damit auch 25 Jahre später noch Dinge zu machen, Geld zu verteilen. Weil wenn das überall frei verfügbar ist, mindert das halt den Wert der Ware immens. Selbst im Urzustand. Also du redest immer davon, dass man dann die Spiele verbessern oder neu vertreiben muss, aber warum? Ja. Selbst im Urzustand sind diese Spiele doch total beliebt und es mindert den Wert und das Argument dieser Spiele in diversen Online-Programmen. Oder was ist, wenn jetzt Nintendo demnächst eine geile Virtual Console vorstellen will, wo man dann die Spiele zu kleinen Preisen kaufen kann? Das wäre dann ja komplett sinnfrei oder es würde dann den Wert dieser Virtual Console immens schmälern, wenn auf einmal diese Spiele vogelfrei gegeben werden und jeder darf sie im Internet einfach runterladen und verteilen. Deshalb, und dieses Recht nimmst du Nintendo. 25 Jahre halte ich dafür einfach zu knapp.
Ja, weiß ich nicht. Also, wir haben ja schon seit Jahren Qualitätsprobleme in der Spieleindustrie. So, egal ob Spiele sind, die zu früh released werden, weil sie noch nicht fertig sind, weil da irgendein Geldgeber hintersteckt und sagt, das muss ich jetzt raus. Oder aber auch gerade am Anfang, der Switch-Emulator für N64-Games war eine Katastrophe. Also der hat die Nebeleffekte nicht richtig dargestellt. Der hat einige Sachen, die, also jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, brauchst du wirklich die Nebeleffekte vom Nintendo 64? Aber gerade bei Zelda Ocarina of Time, was du gerade genannt hast, war das ja ein Stilmittel. Das hat komplett gefehlt in den ersten Versionen, weil sie es einfach rausgeschissen haben. Dann haben sie noch festgestellt, Nintendo hat einfach eine ROM aus dem Internet genommen, weil die noch signiert war mit irgendeiner Hacking Group, die das ROM gezogen haben über den Dr. 64 oder was weiß ich. So. Und ich finde schon, dass man damit sagen kann, ey, guck mal, hier auf unserer Switch 2 findest du aber jetzt die bessere Version von Ocarina of Time. Was mich nämlich total nervt, das habe ich gestern wieder gemerkt, ich habe gestern mal Kirby eine Chance gegeben, Kirby 64. Ich dachte mir, das ist so ein Kirby-Spiel, das habe ich noch nicht gespielt, will ich noch nachholen. Und es hat geruckelt wie auf dem N64, weil einfach Nintendo überhaupt keine Anpassungen vorgenommen hat. Und das mit den Frame-Downs und sowas alles bei einem Spiel, was ja zugegebenermaßen kein echtes 3D-Spiel ist, sondern eher so ein Pandemonium 2,5D-Ding, finde ich das echt traurig. Unter anderem haben sie es jetzt aber bei Perfect Dark wieder ein bisschen besser gemacht. Da haben sie die Framerate gefixt, zum Glück. Aber es ist so eine Sache, wo ich sage, ey, ich bekomme doch dann auf dem Nintendo Switch Online-Abo, bekomme ich doch dann endlich auch die bessere Version. Warum soll ich das denn nicht nehmen? Und die Originalversion, ob es jetzt ein Zelda ist, ob es ein Mario ist, da müsste sich natürlich dann jeder unterordnen, in dem Fall wahrscheinlich. Aber die kann ich dann immer noch auf dem Emulator spielen, die kriege ich dann aber nicht in der Reihenform oder aber auf der Originalkonsole. Ich sehe das an dem Punkt, wo ich sage, wenn wir wirklich Spiele dann aufbewahren wollen, dann müssen wir das auch hinbekommen. So, und kein Hersteller ist dazu verpflichtet, sage ich mal, das irgendwo hochzuladen oder so. Aber nehmen wir einfach mal an, du willst jetzt, nehmen wir wieder das klassische Beispiel, du willst jetzt deinen Kids deine Spiele der Vergangenheit zeigen. So, und Super Nintendo ist ja sowieso so ein Ding, worüber hier wir auch schon ganz oft im Podcast diskutiert haben. Viele Spiele gibt es gar nicht mehr, weil die Lizenzen ausgelaufen sind für die Filme oder was weiß ich, die kriegst du nirgendwo mehr. Dann können wir jetzt zum Beispiel froh sein, dass zum Beispiel GoldenEye noch im Nintendo Switch Online-Abo erschienen ist, weil die Lizenz umständlich wieder ranbekommen haben. Wenn die irgendwann wieder ausläuft, dann ist das wieder weg aus dem Online-Programm. So, einige Spiele verschwinden auch wieder aus dem Online-Programm, wie mit Super Soccer passiert. Warum auch immer, ich verstehe es bis jetzt nicht. Aber das ist auch wieder. Und dann gibt es aber auch wieder so Sachen, so Game Pass. Geile Idee, aber auch hier verschwinden monatlich Spiele, die da ein paar Monate drin waren, wo die Hersteller gesagt haben, okay, ihr habt jetzt euer Geld für den Game Pass hier abgenudelt und jetzt müssen wir es wieder rausnehmen. Und viele, viele, viele andere Spiele, wir reden jetzt hier hauptsächlich über die großen Marken, aber viele Spiele, die wir, nehmen wir jetzt einfach mal an, du gehst auf archive.org und sagst, SNES-Komplettpaket. Das findest du relativ schnell. So, und da sind hunderte von Spielen drin, die du sonst nie wieder zocken kannst.
Das fühle ich komplett. Aber ich gebe ja, auch, ich sage ja auch nicht, dass ich gegen das Programm bin. Ich gebe nur zu bedenken, dass, also, dass ich da Dinge bedenklich finde, wofür man eine Lösung finden müsste. Und deshalb fände ich es interessant, mal von den Jungs vielleicht das zu hören. Lass sie doch mal einladen zum Podcast. Vielleicht haben die Lust, das mal, mal drüber zu sprechen. Weil die haben sich da bestimmt was überlegt, so zu meinen Bedenken, die ich gerade habe, dass man da eine Lösung für findet. Weil wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? Mhm. Klar, es gibt so viele Millionen von Spielen, die verschwinden, wo wahrscheinlich niemand was dagegen hätte, wenn man die präserviert. Und irgendwo wird es dann wahrscheinlich anfangen, dass sich die Großen sagen, nee. Aber ja, wo ist dann die Grenze?
Ja, genau, das ist es halt gerade. Ja, also ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich finde, da sollte man dann auch keinen Unterschied machen über Games von kleinen Studios, die es heutzutage nicht mehr gibt. Da könnte man ja dann schon sagen, ja, auf jeden Fall irgendwie freigeben. Also Acclaim zum Beispiel gibt es nicht mehr. Wenn wir keinen Nightdive Studios hätten, die teuer die Lizenzen von irgendwem eingekauft haben, mir fällt leider jetzt der Publisher nicht ein, dann wären die Spiele auch für immer verloren. Weil die Originalmodule gehen irgendwann kaputt. Oder CD ist ja noch schlimmer auf der PlayStation. Dann haben wir halt Konsolen, die kaputt gehen. Und ich sag's mal so, wie es ist. Turok 1 und Turok 2 sind jetzt in der Originalversion nur schwer spielbar auf dem N64 für heutige Verhältnisse. Da spielt man dann schon lieber die Remaster. Und gut, dass es da sowas gibt und damit soll Nightdive auch ihr Geld verdienen. Ne?
Aber wenn sie damals schon schwer spielbar.
Genau. Also Turok 2 auf dem N64 ging ja gerade mit Expansion Pack Support teilweise auf 3-4 Frames runter, wenn es richtig gekracht hat. Ne? Aber heutzutage kann man es halt gemütlich mit Maus und Tastatur spielen oder mit einer erweiterten Controllersteuerung und das in 120 Frames und 4K. Und mit ein paar überarbeiteten Effekten. Aber da muss es halt Studios geben, die sich extra daran machen, teuer die Lizenzen einkaufen. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Studio schnappt sich die Lizenz, das Entwicklerstudio gibt es nicht mehr und sagt, hey, wir machen das jetzt neu und verkaufen das dann am Ende für 20 Euro. Und da würde ich auch immer die Remaster-Version bevorzugen. Definitiv. Ne? Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir drehen uns im Kreis. Wo wir uns auch im Kreis gedreht haben letztes Mal, ist bei unserer Aufnahme zum Summer Games Fest. Weil wir hatten, also ich weiß nicht, woran es lag, aber wir hatten noch nie so viele technische Probleme in einer Podcast-Aufnahme.
Ja.
Und das wollen wir jetzt zumindest noch mit dem PlayStation Showcase abschließen. Das haben wir euch ja versprochen. Dass ihr da Bescheid wisst. So, PlayStation Showcase, nein, Blödsinn, Xbox Showcase.
Xbox, ich war gerade schon wieder verwirrt.
Ja. Xbox Showcase ist wieder eine coole Show gewesen, fand ich. Die ging auch gar nicht mal so lang, ne? 1,5 Stunden oder so. Und dafür hat sie denn doch einiges geboten, zumindest für mich. Wir haben ja schon im Vorgespräch festgestellt, ja, für Tim jetzt nicht so.
Nö.
Aber ein paar Titel will ich gerne ansprechen. Also erstmal schön, dass Final Fantasy VII auch endlich auf die Xbox kommt. Aber wir haben auch bei Final Fantasy XVI schon gesehen, das Spiel läuft ja gerade mal in 720p auf einer Xbox Series X. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Das ist eigentlich schon wieder ein Armutszeugnis. Aber über Xbox kommen wir gleich noch zu sprechen. Jedenfalls haben wir dann noch Gears of War Reloaded, also das Remake vom ersten Teil. Sah richtig gut aus, da hat man richtig gesehen. In das Remaster wurde noch mal wesentlich mehr Arbeit gesteckt mit 4K, 120 Frames, überarbeiteter Optik, sah richtig schön aus. Was mich am meisten allerdings gefreut hat an der Präsentation, dass wir nochmal Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4 gesehen haben, das jetzt auch schon Kommt das heute raus? Ich glaube ja. Das jetzt nochmal den dritten und vierten Teil mit neu rausbringt, nachdem man ja gedacht hat, ey, das kommt nicht mehr. Und auch das hätte wahrscheinlich sein können. Denn wir sprechen heute nochmal ein bisschen über die Xbox-Entlassungen und so weiter. Also da scheint sich gerade momentan eine ganze Menge zu bewegen. Deswegen bin ich sehr froh, dass das kommt. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass Age of Mythology Retold, also nochmal ein Remake, rauskommt vom originalen Age of Mythology. Das hätte auch niemand so erwartet, weil man eigentlich gedacht hätte, man wird jetzt so Age of Empires machen, weil das die erfolgreichsten Teile der Serie waren. Aber dass Age of Mythology nochmal rauskommt, das spricht auch sehr für Fanservice. Und dann hört's bei mir auch schon fast auf. Clockwork Revolution war ein sehr geiler Titel, der sah mega aus. Also, da hatte ich schon so ein bisschen Vibes, dass man endlich mal auch wieder, es scheint gerade so ein Stilmittel zu sein, seit, wie hieß das Spiel mit Pinocchio? Lies of P. Ja, genau, dass man so ein bisschen diesen Stil aufgreift, dieser Steampunk-Rollenspielzeit. Und ich finde, das hat so einen ganz geilen Stil gehabt, so vom vom Grafikstil und so. Das sah modern aus und so weiter und so fort. Megatitel. Ich hoffe bloß, dass es rauskommt. Auch darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Grounded 2, dass das überhaupt einen Nachfolger bekommt, wundert mich auch, aber scheint ja ein Riesenerfolg zu sein. Auf jeden Fall. Und Indiana Jones und der große Kreis-DLC, der war ja schon angekündigt, wurde dann aber noch mal kurz angeteasert. Und noch ein wichtiger Teil von mir ist High on Life 2. Ich habe es selbst nicht gespielt, aber auch das zeigt, Microsoft supportet immer noch Spiele, die, ich sag mal, ja, auch mal ungewöhnlicher sind. Und High on Life war auf jeden Fall ein Erfolg. Aber warum gehe ich das jetzt so schnell durch? Weil ich mich natürlich über ein Spiel mit dir unterhalten will, was wir beide geil finden. Weil du hast schon so im Vorgespräch gesagt, naja, für mich war da jetzt nicht so viel dabei, auch wenn die Spiele vielleicht cool aussahen. Aber Super Meat Boy 3D.
Ja, Mann.
Super Meat Boy 1. Wer es nicht kennt, der Name ist Programm. Sagen wir es einfach mal so. Ne? Das Spiel ist, also du spielst Fleisch.
Ja.
Kann man das so sagen?
Der Meat Boy, genau.
Genau. Und das ist mittlerweile 15 Jahre alt. Ist nämlich im Xbox Live Arcade erschienen. Das war nämlich eins dieser Origin Xbox Live Arcade Spiele. Am 20. Oktober 2010. Also, wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine ganze Dekade. Und ich habe sogar noch eine Originalversion davon hier original verpackt, die es im Laden eine Weile zu kaufen gab und die dann auch irgendwann rausgenommen wurde. Die kam aber erst am 28. April 2011. So, Tim, jetzt
schön. Das finde ich aber nett, dass du mir die demnächst mal mitbringst.
Mhm. So, Tim.
Ja.
Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über Super Meat Boy.
Super Meat Boy. So fängt das auch am Anfang an. Ey, mega geiles Spiel. Ich mag das voll gerne, aber ich mag ja auch alles, was da aus dem Hause Edmund McMillan kommt. Mhm. Also hier The Binding of Isaac, Super Meat Boy. Einfach super toll. The End is Nigh war leider nicht ganz mein Ding. The End is Nigh war mehr so ein Mix. Es sollte spielerisch an Super Meat Boy ein bisschen rankommen mit dem Stil von The Binding of Isaac. Aber Super Meat Boy ist an sich erstmal ein kleiner Plattformer. Du musst Meat Girl retten vor dem Bösen. Und um das zu tun, musst du halt durch verschiedene Stages. Es geht durch den Wald, dann geht es später auch in Fabriken und natürlich geht es auch in den Vulkan und das ist halt richtig schön schwer. Es hat ein so perfektes Gameplay. Es hat halt dieses Gimmick, dass Meat Boy mehr oder weniger so am du bekommst einmal ein gewisses Momentum mit ihm. Das heißt, wenn du an die Häuser hochspringst oder an irgendwelche Wände, dann gleitest du die Wände auch so ein bisschen hoch. Und zwar mit der Intensität, mit der du da quasi hochgesprungen bist. Und ja, so hast du Wandsprünge, kannst hin und her bouncen. Du kannst es normal durchspielen, du kannst auch versuchen, die Pflaster und damit die Challenges des Spiels irgendwie zu schaffen. Es wird immer schwerer, es kommen immer mehr Hindernisse und Gegner dazu, aber es geht halt, wenn du stirbst, halt auch direkt weiter, ne? Du kannst halt direkt neu probieren, du kannst die Bestzeiten verfolgen zu jagen und es ist, für mich ist es eins der besten 2D-Plattformer, die ich irgendwie je gespielt habe, aber ich mag es ja auch richtig schön knackig schwer. Und wir haben ja auch Super Meat Boy, habe ich ja auch gespeedrunnt. Wir haben ja auch Challenges gehabt in unserem Run Race. Und ich liebe das Spiel komplett. Aber die Mucke ist halt auch so geil. Es hat so einen geilen Soundtrack in jeder Stage, der das Spiel dadurch dann auch so perfekt begleitet.
Das stimmt, ja. Also Super Meat Boy ist auch ein Spiel, was ich erst durch Run Race kennengelernt habe. Aber ich habe auch sehr schnell festgestellt, dass mir dann irgendwann... Ich bin halt nicht der... wie nennt man das?
Gamer.
Halt dein Maul. wie nennt man diese Spiele? Roguelite-Spieler. Also ich kann nicht andauernd dasselbe machen. So, das verliert mich halt leider irgendwann. So,
und sagt der Mario 64 Speedrunner.
Das ist aber jetzt auch mittlerweile vorbei. Also ich spiele es immer noch gerne, aber mittlerweile habe ich gemerkt, okay, die 56-20, die lasse ich jetzt so stehen. Fertig aus. Ich bin nicht mehr so der Grinder einfach, sondern ich brauche auch ein bisschen Entspannung im Stream und so, und dafür ist Speedrun halt nicht geeignet. Aber das sind mittlerweile auch so Sachen. Ja, wenn ich meine besondere Sache habe wie Mario 64 oder so, dann bleibe ich auch sehr lange da dran. Ich kann auch Sachen Ewigkeiten machen. Ich mache jetzt seit 10 Jahren YouTube. Ich mache seit 12 Jahren meine Bodypump-Kurse. Aber irgendwann bei Spielen, wo ich dann irgendwann merke, oh, das kostet dich jetzt so viel Zeit, und in der Zeit könntest du entweder wahlweise Geld verdienen, ja, so muss man halt leider denken als Selbstständiger, oder aber wieder ein neues Spiel spielen. Und ich habe bei Super Meat Boy sehr schnell gemerkt, ich weiß gar nicht, in welcher Welt ich da war. Der dritten? Kann schon sein. Und dann habe ich gemerkt, nee, ist mir einfach zu hart.
Also ja.
Und ich habe
ja, in der dritten zieht's nochmal an, das stimmt.
Naja, ich habe dann auch einfach an dem Punkt aufgehört, wo ich merke, okay, das kostet mich jetzt so viel Nerven, und ich bin nicht so ein Typ Learning, also ich bin schon ein Typ Learning by Doing, aber immer wenn ich das Gleiche mache, merke ich ganz, ganz schnell, wie mein Gehirn immer dieselben Fehler mache. Und das merke ich auch bei Kaizo Mario oder ähnliches. Ich mache immer die gleichen Fehler und ich weiß nicht, woran es liegt. Obwohl ich schon ein paar Mal dann mitgekriegt habe, an der Stelle kommt man weiter und so. Ist halt leider so. Aber Super Meat Boy hat mir bis zu dem Zeitpunkt halt mega viel Spaß gemacht, sonst hätte ich es auch nicht so weit gespielt. Übrigens bräuchtet ihr für dieses Spiel eine 256 Megabyte RAM und einen 1,2 Gigahertz Prozessor und 300 MB Festplattenplatz. Leute, macht eure Festplatten frei. Nee, jedenfalls...
Für das Neue oder was?
Nein, fürs Alte.
Achso, das sollte ein Spaß sein, weil das nicht so leistungsstark ist.
Ja. Ist auch aus einer anderen Zeit, ne? Also 2010, wir haben 15 Jahre PC-Technik jetzt hinter uns, ne? Aber auch damals war es natürlich nicht das forderlichste Teil. Aber jetzt kommt Super Meat Boy 3D. So, und ich habe mir das angeguckt und dachte so, offensichtlich haben sie es sehr gut hinbekommen, das Spielprinzip in die 3D-Welt zu hieven. Warum erwähne ich das hier? Weil viele, viele Leute daran gescheitert sind, Spiele, die vorher 2D waren, in 3D umzusetzen. Und mittlerweile gibt es ja schon richtige
Donkey Kong.
Ja, aber Donkey Kong 64 hat mir am Ende tatsächlich irgendwann noch mal ein bisschen Spaß gemacht. Aber es war natürlich was komplett anderes als die Country-Serie. Aber es gibt mittlerweile auch so schon, dass das Gute ist, wenn man sowas ein bisschen später bespricht, gibt mittlerweile auch schon so 15 Minuten Gameplay-Showcases von Super Meat Boy 3D. Grafik ist hübsch geworden. Und es ist halt erstmal eine Mischung aus, du läufst auch erstmal ganz normal durch die Level, aber hast dann natürlich auch irgendwann diese Challenges mit der gleichen Steuerung wie im 2D-Teil. Dafür hat man sich auf eine feste Kamera erstmal geeinigt. Also es gibt jetzt keine frei bewegliche Kamera oder ähnliches, sondern es ist halt so 2,5-3D. Und man hat auch mehr, ich sag mal, ja, Jump'n'Run, normale Phasen. Es ist nicht mehr nur Hardcore, was sicherlich aber noch von Level zu Level kommen wird. Und ich finde den Stil halt so geil, weil die haben das so richtig schön umgesetzt. Es wird jetzt auch kein forderndes Spiel für moderne Systeme sein. Das wird auch locker auf einer Switch 1 laufen. Ich glaube, die haben es sogar für die Switch 1 mit angekündigt. Aber es sieht trotzdem richtig hübsch aus. Und ja, was hast du bei der ersten Präsentation gesagt, Tim?
Genau dasselbe. Also ich habe mich sehr gefreut. Ich fand auch, es passte super. Es sah halt auch wirklich so aus, als wenn es die Essenz von Super Meat Boy behalten wird. Schön fordernd, aber schön fetzig. Es ist halt wichtig. Es ist halt so schön präzise, ne? Und knackig. Weil nur dann funktioniert ja auch die hohe Schwierigkeit. Man soll nicht einfach schwer sein und dann scheiße, sondern man will schon gut schwer. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe jetzt aber auch kein Showcase gesehen, sondern wenn ich halt mich über ein Spiel sehr freue, dann will ich es einfach spielen. Aber ich weiß jetzt, das habe ich mir nicht angesehen. Oh, ich bin happy. Ich bin großer Super Meat Boy Fan und ich schaue immer so, das ist immer so ein bisschen, wenn ich etwas sehe, Super Meat Boy, ne? Und ich weiß ja ganz genau, ich werde das spielen, ne? Ich freue mich da mega drüber, dann schaue ich immer schon so ein bisschen weg, weißt du? Bin ja so super spoilersensitiv, so.
Ja, was kann man jetzt bei Meat Boy spoilern, bis auf ein bisschen Level-Architektur?
Na, zum Beispiel, ich geb dir ein Beispiel. Stell mal vor, man sieht auf einmal, wie man mit Bandage Girl irgendwie im Koop spielen kann. Oder dass man den Bösewicht auf einmal irgendwie, dass der im Team ist und es gibt einen neuen Bösewicht. Und das würde ich dann gerne im Spiel selber sehen. Und nicht in der Show. Und deshalb, ich würde mich dann halt freuen, so, oh, cool, man kann das. Oder man kann hier, oder ganz, oder man irgendwie, man kann Isaac spielen als Skin oder so. Das würde ich dann gerne im Spiel selber entdecken und nicht vorher im Showcase schon gezeigt bekommen.
Ja, okay. Ja, ja, verstehe ich ein bisschen, aber ja, ein bisschen teasern muss ja sein. Also.
Ja, ich weiß. Ich bin damit, glaube ich, auch eher so ein bisschen in der Minderheit. Ich will immer so wenig wie möglich wissen. Und andere denken sich so, oh, zeig mir doch was, damit ich Vorfreude habe. Und ich denke mir, nö, Vorfreude ist da, zeig mir nix.
Also, ich fand es auf jeden Fall vom Stil sehr interessant. Ich gehe mal davon aus, dass man die feste Kamera auch nicht umsonst gewählt hat, weil man sieht auf jeden Fall, dass die Steuerung aus dem ersten Teil wieder zurück ist. Und das merkt man einfach am Movement. Also, wenn man das einmal gespielt hat. Aber es ist halt ein mega geiles Game, glaube ich. Ich denke mal, das wird jetzt auch nicht allzu teuer werden. Ich weiß nicht, ob das schon gelistet ist, aber ich gehe jetzt mal von, ja, 30 Euro aus oder so. Ich guck mal ganz kurz, ob es schon gelistet ist. Super Meat Boy 3D. Gucken wir mal.
Das war auch ein Wucher. Da kaufe ich mir lieber dreimal die Switch Welcome Tour.
Oh Gott, ja. Geplantes Veröffentlichungsdatum 2026, also nein, es steht noch kein Preis fest. Aber wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, aber ich denke, es wird wieder ein Fest werden. Das ist auch der Teil, worüber ich sprechen wollte. Aber eine Kleinigkeit wollte ich noch ansprechen, und zwar vom PlayStation Showcase, und zwar Resident Evil 9.
Im Summer Games Fest war das, oder am Ende?
Nee. Oder doch? Egal, Resident Evil 9 wurde angekündigt. Welcher Show? Kann sein. Summer Games Fest. Du hast da mal ein bisschen besseren Gedächtnis als ich. Aber, Alter, sah das geil aus. Im Vergleich zu Resident Evil Village. Ich weiß, du hast dich ja jetzt so ein bisschen rangewagt an die Marke. Ne? Du hast ja so ein paar Teile gespielt. Und hast du Village gespielt?
Nee, noch nicht. Ich bin ich habe eins mir mal angeschaut, um das, ne, cooler Stil. Ich habe zwei im Remake gespielt, ich habe drei im Remake gespielt und vier im Remake gespielt. Und das ist mein Stand bei Resident Evil.
Ja. Jedenfalls, Resident Evil 1, Original PlayStation oder das Remake?
Ich habe mir das Original angeschaut, weil ich sehr neugierig war. Ja. Und das Remake. Ich fand das Remake jetzt aber halt auch nicht so viel besser. Da war mir so ein Blick drauf werfen, sehr cool. Ich verstehe die Faszination komplett, aber durchspielen wollte ich es nicht.
Okay, verständlich. Ich sag's mal so, Remake ist auf jeden Fall eine coole Art und Weise. Gibt's mittlerweile für ein Apple und ein Ei für alle Konsolen. Ich habe das Remake damals geliebt, wo es für ein GameCube gab. Also das war so dieses Spiel, wo ich gesagt habe, okay, GameCube lohnt sich doch. Ich weiß, ich bin da ziemlich alleine auf weiter Flur mit dieser Meinung, aber dieses Spiel, du hattest halt so komplett überarbeitete Grafik mit den Donner-Effekten und so weiter und so fort. Und dann bin ich in den Flur reingelaufen. Gerade am Anfang hast du ja diesen kleinen Raum, wo du so einen Seitenflur hast. Und ich habe mich vor meinen eigenen Schatten erschreckt. Da hast du dann halt schon gemerkt, okay, das ist wirklich ein Riesensprung. Neue Synchro, richtig geile Grafik und für damalige Verhältnisse ein absoluter Hingucker. Also dadurch, dass halt die Szenerie genauso wie beim Original so statisch war und die Kameras sehr fest, konnte man sehr viel Rechenleistung in eine einzelne Grafikeffekte packen. Und das sieht heutzutage immer noch überzeugend aus, gerade weil es ja nochmal geremastert wurde. Da kann man es dann in 16:9 spielen und ein bisschen modernere Steuerung. Und jedenfalls bis zum 4. hast du es jetzt gespielt. Dann erwarten dich ja noch, oh Gott, oh, jetzt kommt die schlimme Zeit, Tim.
Nee, werde ich auch nicht spielen. Alle sagen, lass sein. Also, wo mir gesagt wurde, ist, man könnte 7 vielleicht mal reinschauen, aber 8 soll sich dann doch schon wieder deutlich mehr lohnen. Und vielleicht gucke ich mir 9 an. Also, ich bin schon, ich habe jetzt einen Blick drauf auf Resident Evil. Mhm. Ich mag es an sich gerne, aber ich mochte halt beim 2. und 3. vor allem, ganz toll, dieses Polizeistadion, dass es halt mehr so Knobeln war, dass man, ja, dass das halt so ein cooler Schauplatz war. Mhm. Und viele sagen, ja, also beim 4. ja auch das Setting und die ganzen Welten. Und die neueren sollen halt mehr so typische Shooter sein.
Ja, von meiner Meinung aus kann ich dir sagen, Resident Evil 5 kann man noch zocken. Da haben sich aber viele Leute aufgeregt, dass es halt nicht mehr so horrormäßig ist, sondern, ja, es ist ein schwieriger Fall, weil ich finde, das Spiel spielt sich echt noch gut. Und du erfährst viel über die Story, wie das Ganze entstanden ist, wie ist dieser Virus überhaupt entstanden und so weiter und so fort. Spoiler ich jetzt aber nichts. Resident Evil 6, weiß ich nicht. Da wollten die auf der Call of Duty-Welle mitschwimmen. Total ekelhaft. Da gibt es einen Part, den ich empfehlen kann. Das ist der von Leon. Der spielt nämlich in Raccoon City und also kurz bevor die Atombombe runtergeht. Und den Rest kannst du ignorieren. Das ist einfach nur Shooter-Scheiße. Resident Evil 7 hat er dann wieder angefangen, nachdem er Capcom jahrelang auf dem Trip war, die Leute, die spielen keine Gruselspiele, dies, das, jenes, tralala, hopsasa. Resident Evil 7 finde ich geiler als Resident Evil Village, also 8. Bei Resident Evil Village haben sie sich so gedacht, ach ja, jetzt machen wir hier mal einen auf Slapstick. Und ich dachte so, Alter, ihr wollt mich verarschen, oder? Das Gameplay ist ähnlich wie bei den alten Resident Evil Teilen, also vom Gameplay habe ich gar nichts auszurichten, aber der Stil und der Humor, da haben sie es halt völlig überdreht. So, und jetzt kommt halt Resident Evil 9, wo man dann merkt, okay, offensichtlich sind sie vom Village-Stil wieder weg und jetzt wird es nochmal wesentlich düsterer, habe ich den Eindruck in den Trailern. Und das sah halt mega geil aus. Du spielst halt eine Figur. Ich will jetzt auch nicht zu viel erwähnen für alle Leute, die den Trailer vielleicht noch nicht gesehen haben oder sich wie Tim überraschen lassen wollen. Aber du spielst eine Figur aus Resident Evil Raccoon City. Eine relativ unbekannte Figur. Das war keine Figur der Hauptserie, aber die hat halt mit ihren psychologischen Problemen zu kämpfen. Also so, wie man es eigentlich von dem Menschen auch erwarten würde. Weil ich sag's mal so, die bisherigen Resident Evil-Teile, egal ob du Leon spielst, egal ob du Chris spielst, egal ob du Claire spielst, die sind ja irgendwie alle so, Zombie, ja, okay, mache ich alle nieder und dann geht's irgendwie weiter, ne? Also die interessiert gefühlt überhaupt nicht, was denn so in der normalen Welt abläuft. Also,
am schlimmsten war ja dieser Ada, oder wie die heißt da?
Ja, Ada Wong, Alter. Die ist ja völlig drüber. Die war halt so dieser Stereotyp von, ich bin die coolste hier allen und ihr könnt mir gar nichts. Und das ist so eine Sache, die war Resident Evil immer vorenthalten. Also egal, welchen Teil ihr gespielt habt, egal ob gerade aus dem ersten Teil irgendwer von Raben gefressen wurde oder so. Es ging irgendwie immer weiter und die waren alle cool und bla. Trotzdem war die Atmosphäre halt immer cool. Und dieses Mal kombinieren sie es halt wirklich mit einer Person, die halt nicht aus so einem Special Forces Team ist, sondern offensichtlich ein ganz normaler Mensch, der schon mal was damit zu tun hatte. Und die hat denn damit halt auch, also da werden auch moderne Themen aufgegriffen, psychologische Probleme. Und du siehst halt auch in einigen Situationen, wo du denkst, da wäre ich jetzt nicht so gerne. Und sie reagiert halt dementsprechend auch drauf. Und das ist halt geil gemacht, wie ich finde. Denn man muss wirklich sagen, das habe ich ein bisschen vermisst an Resident Evil, dass du wirklich mal mit einer normalen Person da reingehst und auch möglich mal den Leid von so einer Person erfährst. Das klingt jetzt erstmal im Ton komischer, ist, wenn ich das sage, aber
Leid.
Ja, so ungefähr, ne? Aber es ist halt mal so eine realistischere Perspektive auf das Ganze, was da passiert ist. Man hat im Trailer auch das zerstörte Raccoon City gesehen, das ja am Ende von Teil 1 zerstört wird. Ach so, ja, den alten Stil. Naja, wenn du Teil 1 nicht so magst. Aber,
Resident Ich mag Evil. Den Ansatz, ich mag den Stil an sich, es war mir spielerisch nur zu hakelig.
Ja, verstehe ich. Ne? Das ist so eine Sache, da gibt's ja noch Resident Evil Zero, was noch ein bisschen die Vorgeschichte erklärt. Was ich aber damals, ehrlich gesagt, wo ich es auf dem GameCube gespielt habe, ein bisschen schwierig zu verstehen fand. Also irgendwie, also Resident Evil Zero, kannst du dir vorstellen, spielt die Origin-Story, bis einige Leute bei der Villa aus Resident Evil 1 ankommen. Aber das, was mich sich da einfallen lassen hat, da dachte ich so, what the fuck, was ist da, also, was ist da los? Aber trotzdem eine coole Geschichte und ich bin sehr gespannt auf Resident Evil 9 in dem Fall.
Ich bin da ein bisschen reservierter, aber warum nicht?
Ja,
ich freue mich für die Resident Evil Fans und vielleicht schaue ich es mir auch an.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich wurde damals mit Resident Evil gehuckt, weil mein Kumpel zu mir gesagt hat, Alter, wenn du was Brutales, was du noch nie gesehen hast, spielen willst, dann spiel Resident Evil.
Ja, das war damals so. Resident, ja. Heutzutage lächerlich. Damals, Resident Evil hatte eine Zeit lang den Flair, so der übelst übertriebenste, albtraummachendste Gore zu sein, den es so gibt.
Richtig, genau. Und weil du ein paar Zombie-Köpfe zertreten konntest und so. Und heutzutage denkst du, ja, ist halt so, ne? Wenn man sich dagegen andere Spiele anguckt, wie den Mortal Kombat oder
was Fatality.
Ja, richtig, genau. Dann ist er natürlich heutzutage, wenn man sich Resident Evil 1 guckt, so, okay. So, ja. Aber damals war es natürlich der Selling Point Nummer 1. Und ich habe mir damals die PC-Version gekauft und, wie ich es oft gerne erwähne, die 3DFX-Karte dazu. Weil nur mit der 3DFX-Karte hattest du in der PC-Version rotes Blut. Ansonsten war das nämlich durchsichtig. Totale Marketing-Scheiße, aber hey, was man nicht alles dafür macht.
Klappt.
Ja, richtig. So, und dann haben wir aber jetzt wieder den Schritt zurück zur Xbox. Dieses Mal allerdings nicht um eine Präsentation oder ähnliches, sondern mal wieder um Massenentlassungen. Und auch einige Sachen, die im Zuge dessen untergegangen sind. Und es geht natürlich wie immer an dich die Frage raus, Tim, hast du davon was mitbekommen?
Nö, was heißt Massen? Also beziehungsweise ich habe davon mitbekommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es die News ist oder ob das jetzt schon wieder eine neue Massenentlassung ist. Aber wo reden wir davon? Was bedeutet Massenentlassung? 10 Mitarbeiter oder 1000?
9100.
9100?
Ja.
Das ist viel.
Ja.
Also wie viele Mitarbeiter, ja, von wie viel sind viele Mitarbeiter, ja.
Ja, also so oder so sind es viele, aber Microsoft hat zum Stand jetzt 230.000 Mitarbeiter weltweit. Jetzt wahrscheinlich nur 220.000.
Ja gut, aber es geht ja um die Gaming-Branche, ne? Also,
richtig, genau. Und darum geht es jetzt auch so ein bisschen. Denn ja, wir haben hier schon öfter über Massenentlassung gesprochen und so weiter und so fort. Oder gerade vor anderthalb Jahren war das ja extrem. Weil nach dem Corona-Hype, wo die Leute viel Leute auch eingestellt haben im Homeoffice und so, die wurden jetzt halt entlassen. Oder damals entlassen. Und jetzt sind es nochmal 9.100 Leute. Das Besondere daran ist allerdings, es betrifft die Xbox-Sparte. Und zwar massiv. Unter anderem aber auch Titel, wo man nicht gedacht hätte, dass da jetzt entlassen wird. Zum Beispiel Turn 10 Studios, die Forza machen. Da wurden 50% der Mitarbeiter entlassen. Und Forza ist eine der erfolgreichsten Marken auf der Xbox. Das ist echt krass. Auch bei Halo Studios, also damals noch 343 Industries, wurden Leute entlassen. Es wurden bei vielen anderen Studios wie ZeniMax, also diese Tochtergesellschaft von Bethesda und so weiter, wurden Leute entlassen. Es gibt Gerüchte, dass die nächste Xbox, wie wir es letztes Mal schon über den Handheld besprochen haben, dass die nächste Xbox eher eine offene Plattform wird, also nicht mehr so versteift auf was Verschlossenes, sondern einfach gesagt wird, ey, wir bringen da auch Steam drauf und so weiter und so fort, damit ihr eure Spiele spielen könnt. Und da will ich jetzt zu einem Gesprächsthema zu dir kommen, Tim. Ich gehe davon aus, dass die Marke Xbox, ich meine, wir diese sind ja sowieso schon komplett umgeschwenkt von Konsolen auf This is an Xbox. Es gibt jetzt ein Xbox-branded MetaQuest, ist also eine VR-Brille, die aber nichts Eigenes zu bieten hat in Sachen Xbox. Es gibt jetzt den Handheld, den Asus ROG Ally, der jetzt im November rauskommt, glaube ich. Dann haben wir die Öffnung dieser Plattform, wie wir sie letztes Mal schon im Roundup besprochen haben. Und ja, ich habe den Eindruck, nach der nächsten Hardware ist dann auch langsam Schluss mit lustig. Also ich glaube, es wird sich langsam ein Konkurrent vom Markt verschieben. Nicht verschieben, sondern verabschieden. den wir jetzt seit mittlerweile 21 Jahren kennen. Der aber nie wirklich, bis auf die Xbox 360, nie wirklich den Riesenerfolg hatte, auf dem Markt sich zu etablieren, der Konsolen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit langsam gekommen.
Kann gut sein. Ich meine, wir reden da ja, wir sagen das ja schon seit Jahren, dass das sich irgendwie anbahnt, dass man das irgendwie glaubt. Ich weiß es natürlich nicht, ne? Ich bin kein Experte, aber ich könnte nur dasselbe sagen, glaube ich, wie ich es sonst immer gesagt habe. Es wäre schade, weil, also nicht wegen Xbox selbst. Xbox hat es nie geschafft, mich irgendwie auch nur ansatzweise mal zu reizen. Wegen der Exclusives, weil es aber einen ganz, ganz anderen Markt auch irgendwie bedient hat als mein Spielegeschmack. So eher so viele Shooter, realistische Rennspiele, halt ja mehr komplett auf diesen US-amerikanischen Markt. Auch die Sportspiele und sowas. Also einfach eine Art von Spiele, die nicht meins ist. Und das ist okay. Das ist völlig okay. Ich hatte deshalb nie was gegen Xbox, konnte nur nicht wirklich viel damit anfangen. Und deshalb, auf der Sparte wäre es mir egal. Aber es wäre halt schade, wenn ein Konkurrent flöten geht, weil sich ja eigentlich Xbox immer, wenn überhaupt, dann den Kampf geliefert hat, eben mit Sony. So, und wenn die dann jetzt einen Konkurrenten verlieren, ist das eigentlich nicht gut, weil Nintendo fährt ja auch einen ganz eigenen Wind. So, und das heißt, da fehlt dann ein wichtiger Konkurrent für Sony, um halt weiterhin zu liefern. Dann können ja, das ist nicht gut.
Nee, bin ich genau derselben Meinung. Also das ist auch so die Hauptmeinung, die ich da in der ganzen Debatte vertrete. Also erstmal mit den Exclusives. Ja, Microsoft hatte durchaus exklusive Spiele, die sie auch verkauft haben, gerade bei der ersten Xbox mit Halo und dann später mit Forza. Aber wenn ich jetzt so...
Days of War und so weiter, sie haben gute Exclusives, halt nur nicht für mich.
Ja,
selbst aber Ori habe ich ja einfach auf dem PC gespielt, weißt du?
Ja, aber da bin ich auch ganz ehrlich, die Exclusives, die sie halt anbieten, meine Forza ist ein weltweiter Erfolg, ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber selbst da hat man jetzt laut den neuesten Gerüchten, die kamen jetzt gestern raus, die sind auch noch nicht in der News, also in meiner News in dem Fall, dass man wohl bei Forza gesagt hat, okay, den Simulationsteil, also Forza Motorsport, den hat man jetzt komplett eingestampft. Eine der größten Marken, die sie haben. Es gibt jetzt nur noch Forza Horizon. Und das ist ja quasi die Arcade-Variante, ne?
Ach so, ja, stimmt.
Und die wird wahrscheinlich weiter produziert und Forza Motorsport wird jetzt komplett eingestellt. Und Forza Motorsport war ja das Original. Vergleich zu Forza Horizon. Forza Motorsport wurde damals in Konkurrenz zu Gran Turismo erschaffen.
Ja.
Und auch da verliert dann Sony einen Konkurrenten, weil Gran Turismo ist natürlich immer noch die Speerspitze, finde ich jedenfalls. Also die haben sich halt über die Jahre etabliert mit der Simulation, mit dem Aussehen der Autos und so. Aber Forza Motorsport war halt immer der Konkurrent, der gezeigt hat, ey, wir treiben das weiter voran, damit Sony auch sich beim nächsten Mal... Zum Beispiel Forza Motorsport hatte viel früher wechselnde Wetterverhältnisse. Du musstest bei Gran Turismo Ewigkeiten auswählen, bei welcher Lichtstimmung du jetzt deine Strecke spielen willst. Und hätte Forza Motorsport das halt nicht gemacht, dann wäre Sony wahrscheinlich auch dabei stecken geblieben. Das haben sie jetzt erst bei Gran Turismo 7 eingeführt, also bei dem neuesten Teil. So, und immer, also die Konkurrenz, nur um das klar zu machen, die fehlt dann halt so ein bisschen. Und das ist, finde ich, das geht nicht gut. Also weder für uns als Konsument geht das gut, weil PlayStation, ich meine, die nächste Xbox könnte sein, man geht davon aus, dass sie um die 1000 Euro kosten wird, weil es einfach nichts mehr anderes ist als ein PC. Und PC-Hardware mit Lizenzen für Steam wahrscheinlich, weil du es ja auf einer Xbox-Plattform zum Laufen kriegen willst und so weiter und so fort, wird dann wahrscheinlich eine ganze Menge kosten. Und ja, irgendwie gibt sich Microsoft auch nicht mehr die Riesenmühe, da anscheinend die Entwickler-SDKs zu verbessern, wo ich jetzt nochmal auf Final Fantasy 16 zu sprechen kommen will, weil das läuft unterirdisch. Also ein 720p-Spiel auf eine Xbox Series X ist halt einfach krass, weil die reine Hardware-Leistung ist sogar leistungsfähiger als eine PlayStation 5. Aber du merkst halt, eine PlayStation 5 verkauft sich wie wahnsinnig und da steckt Sony auch viel Arbeit rein, dass die Entwicklertools besser werden, wie das halt ist bei einer Konsole. Und dann hast du halt Final Fantasy 16, was in der Auflösung läuft, was normalerweise für Handybildschirme vorgesehen ist heutzutage. Und ich gehe fest davon aus, dass die nächste PlayStation 6 wahrscheinlich den Mindestpreis von 799 Euro haben wird, in der Grundversion. Und wenn du dann die Pro haben willst nach 3 Jahren oder 2,5, dann wirst du wahrscheinlich auch einen Tausender bezahlen. Aber das liegt nicht daran, weil jetzt PlayStation ein komplett neues Konzept macht. Die werden nämlich weiterfahren wie zuvor. Also gute Entwicklertools, gute Software und das sehr gut mit der Hardware abgestimmt. Aber die haben halt keine Konkurrenz mehr, weil Nintendo Switch 2 ist cool, kann vielleicht ein bisschen was abgreifen, aber es ist eine komplett andere Zielgruppe mittlerweile.
Ja.
Na, und das siehst du eben, auch.
Das ist das andere. Also für sich, für das, was sie machen, für die Zielgruppe, fehlt dann die Konkurrenz, ja.
Ja.
Ja. Außerdem, ich meine, Microsoft verabschiedet sich ja wahrscheinlich dann nur vom Konsolenmarkt, aber nicht als Entwickler, ne?
Nee, Microsoft an sich nicht, aber ich glaube, dass die Marke Xbox irgendwann einfach weggehen wird, weil die Box ist ja nicht mehr da. So. Und ich glaube, wenn das jetzt marketingtechnisch schief geht mit This is an Xbox oder so, und die Leute aber immer noch auf dem Stand sind, ey, eine Box, dann will ich halt auch eine Box haben, dann wird das nicht viel werden, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man denn einen riesen Absatz hat, weil, nehmen wir jetzt einfach mal die Verkaufszahlen dieser PC-Gaming-Handhelds, mit dem Steam Deck zusammen haben die sich 6 Millionen Mal verkauft. Und das Steam Deck sind davon 3,5 Millionen Mal. Und warum? Weil Steam Deck eine feste Marke hat. Sozusagen. Also das hier ist eine Steam-Konsole sozusagen. Ihr habt eine dedizierte Software. Und die Leute wollen sowas auch oft, weil die wollen einfach so ein Ding anmachen. Ihr Spiel starten, mehr wollen die gar nicht. Ne? Da haben wir uns ja schon mal drüber ausführlich drüber unterhalten. Weswegen zum Beispiel die Switch 2 jetzt auch wieder so ein Erfolg ist. Mittlerweile soll die sich 6 Millionen Mal verkauft haben, was ja absoluter Wahnsinn ist. Weil du einfach wieder dieses System hast. Du kaufst ein Spiel, du steckst es rein, du legst los. Vielleicht ziehst du noch ein Patch. Aber du musst dich um nichts kümmern. Außer vielleicht am Anfang die Einrichtung. Ne? Das kriegt Nintendo halt auch nicht hin. Ist halt kein Super Nintendo mehr oder kein N64. Aber immer, das funktioniert immer noch ganz gut. Und das kann halt so ein PC-Handheld abseits vom Steam Deck jetzt nicht wirklich erfüllen. Jetzt versucht's Microsoft noch mal mit einem angepassten Windows 11, damit darauf alles läuft, aber du sollst damit halt nicht auf dem Desktop rumfummeln müssen oder sonst was, sondern du kannst jetzt einfach die Oberfläche starten und deine Spiele starten. Also im Grunde genommen machen sie es dann ähnlich wie Nintendo, die haben gesagt, ey, das ist kein Multimedia-Gerät, das ist ein Spielgerät. Fertig.
Ja.
Vielleicht haben sie damit Erfolg, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, die haben die Marke und auch durch die Newsmeldung der letzten Zeit so dermaßen verbrannt, dass da nicht mehr viel kommt. Und ja, wir werden jetzt einen Konkurrenten verlieren die nächsten Jahre, aber es wird kein neuer dazukommen. Und dann wird es echt eklig für uns.
Ja, vermutlich, also sieht man jedenfalls nicht. Wo soll auf einmal ein Gigant herkommen, der auf dem Konsolenmarkt mitmischen kann, ne?
Ja, also entweder es kommt wieder ein älterer zurück, ein Sega oder was.
Sega, ja.
Ne, aber
Atari.
Ja, aber Atari, ja, die krepeln ja auch schon seit Jahrzehnten vor sich hingefühlt. Oder aber, ja, wer soll es sonst machen? Vielleicht ist aber auch denn die klassische Konsole einfach irgendwann am Aussterben.
Ja, das ist das Ding, ne? Habe ich nämlich auch gerade gedacht. Wer soll die Macht haben, jetzt auf dem Konsolenmarkt mitzumischen, aber wer will das überhaupt noch so? Wenn das Geld im Mobile-Markt steckt oder so. Da jetzt noch im Konsolenmarkt alle da reinzustoßen, ist wahrscheinlich ja nicht lukrativ.
Nee.
Aber wer weiß, ich habe ja keine Ahnung.
Ja, das Ding ist, in dem Fall habe ich ein bisschen Angst um unsere Singleplayer-Erfahrung, sage ich mal, ne? Weil, ja, die wird es immer geben, aber ey, ich baue jetzt zum Beispiel einen Rechner für den Sohn von meinem Cousin. So, und da ist es wirklich so ein Punkt, der will den Rechner wegen einer Sache haben, Tim. Was
Fortnite?
Denkst du dir? Ja.
Ja.
So.
Mein ja, cooles Game. Ich habe ja Angst gehabt, Roblox, das wäre noch viel schlimmer.
Ja, um Gottes Willen, nee, da würde ich ihm auch abraten von. Aber ja, Fortnite. Und der kam explizit zu mir, also ich fand das mega, weil er kam zu mir, ja, die Grafikkarte und die Grafikkarte und die CPU. Der hat sich richtig mit dem ganzen Zeug auseinandergesetzt, mit PC-Komponenten und so.
Wahrscheinlich mehr Ahnung als ich.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber der hat sich so richtig damit auseinandergesetzt, der weiß ganz genau, welchen Prozessor er haben will, welche Grafikkarte er haben will. Dann habe ich ihm gesagt, ja. Und der hat sich auch irgendwie 800 Euro über Jahre jetzt abgespart für seinen ersten Rechner.
Schön.
Ja, voll geil.
Finde ich richtig cool.
Der weiß jetzt richtig, was er haben will. Ich baue ihm jetzt demnächst noch den Rechner. Aber er nur, um dann die FPS bei Fortnite rauszukriegen. Ich meine, jeder hat so seinen eigenen Antrieb, ne? Und ich hoffe einfach, dass er den auch für was anderes nutzen wird. Aber man weiß aus Erfahrung heutzutage, es gibt halt die erfolgreichen Service-Games und der restliche Müll, der da draußen rumwandert. Und es gibt halt die Singleplayer und die Mobile-Games. So. Und ich glaube, es wird sich immer weiter verschieben. Also, ja, müssen wir mal gucken.
Ja.
Ne?
Es wird sich ändern.
Ja, es wird sich ändern. Und Xbox, wenn die jetzt auch noch weg sind, dann wird schwierig. Wird extrem schwierig.
Ah, weg damit.
Ja. Aber jetzt.
Weil ich keine Träne nach, kann wegbleiben, wo der Pfeffer wächst.
Ja, genau, die Scheiße brauchen wir da eh nicht. Nee, aber kommen wir mal noch zum Abschluss zu unserem Nintendo.
Oh ja, was geht bei Nintendo?
Teil.
Was ist? Was hast du denn jetzt schon wieder? Es ist doch alles schön. Wir haben, meine Güte, warum muss man jetzt jammern? Wir haben eine Switch 2, eine so tolle neue Konsole. Und wir haben jetzt eine normale Nintendo Switch. Und wer halt die Switch 2 haben will, der holt sie sich, der gönnt sich ein bisschen was. Und wenn eine Switch haben will, der holt sich halt die etwas ältere, jetzt wahrscheinlich etwas günstigere Konsole.
Ja, genau. Wie damals, wo sie gesagt haben, ey, wenn ihr euch keine Xbox One leisten könnt, wir haben ja noch die Xbox 360.
Ja.
So. Hä? Ja, aber worum es mir jetzt ein bisschen geht, sind so ein paar Sachen. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, nach 3 Wochen zur Switch 2. Und sagen wir es einfach mal so, es gibt Kleinigkeiten, es gibt jetzt nicht die großen Kinderkrankheiten, bis auf ein paar Switch 2, die überhitzen. Aber hey, das kann auch sein, weil in der Fabrik irgendwie eine Heatpipe verbogen wurde oder vielleicht die Wärmeleitpaste nicht ausreichend aufgetragen wurde. Bla, bla, bla. Das ist jetzt kein Massenphänomen. Es gibt halt ein paar Leute, die davon berichten. Aber ein Grund, was ich ein bisschen komisch finde und was kein Anwenderfehler ist oder irgendwelche Einzelfälle oder, ist einfach die Switch 2 und der Dock. Weil der Dock, der wurde ja beworben mit dem extra Lüfter, den man jetzt integriert hat. Und da gibt es so mehrere Sachen, die ich sehr eigenartig finde. Weil dieser extra Lüfter, der bringt Nichts. Einfach nichts.
Also, wir hatten das auch schon. Es gab halt noch bisher keinen Banger, der diese krasse Konsole an sein Limit gebracht hat und dass es den Lüfter gebraucht hätte.
Ja, dachte ich auch bisher. Aber wie man jetzt so festgestellt hat, in diversen Videos und Leuten, die sich wirklich damit auskennen, der Lüfter ist einfach momentan fast Abfall. Also es ist so, dass die Platine, die in der Switch 2 genutzt wird, fast identisch ist mit der, die auch schon in der Switch OLED verwendet wird. Was ja wieder dieses Switch Pro-Gerücht ein bisschen breiter fächert. Aber jetzt hat sich Nintendo gedacht, okay, wir machen noch einen extra Lüfter in den Dock, um eventuell dann die Abwärme ein bisschen aus dem Dock zu bekommen. Denn der eigentlichen Konsole bringt es gar nichts. Und ich habe ja, das war sogar letztes Roundup noch.
Ja, ja.
Da habe ich ja noch gesagt, ja, zum Beispiel, obwohl wir theoretisch 60 Watt Kapazität hätten, könnten wir ja theoretisch noch viel höher gehen mit der Leistung der Switch 2, weil wir aktuell nur 22 Watt selbst bei einem Cyberpunk davon nutzen. Ja, die Meinung werde ich jetzt mal komplett revidieren.
Habe ich doch im letzten Run-Up schon gesagt, dass du Schwachsinn redest.
Ja, genau. Das Ding ist nämlich, dass die Switch 2 ja an sich schon sehr warm wird teilweise. Und das hast du ja auch wirklich schon ein paar Mal gesagt.
Ja, ja, ja.
Und dann dachte ich mir so, naja gut, hier mit dem Docked und sowas, mit dem Docked-Modus könnte man da eventuell noch mehr Leistung freischalten. Das bringt aber gar nichts, weil die Kammer, wo der Lüfter von dem Dock drin sitzt, ist komplett in sich abgeschlossen. Das heißt, das Einzige, was der Kühler bringt, ist am Ende die warme Luft von der Platine abzuleiten, die das HDMI-Signal und die USB-Anschlüsse verwaltet. Der Switch 2 an sich bringt das gar nichts. So. Nichts. Nicht einen Funken. Das hat man jetzt auch schon alles getestet und ich denke mir so, why? Also, wer kommt denn auf die Idee? Einige Leute machen sich gerade dran und ich bin auch echt am Überlegen, ob ich das denn von einem professionellen Modder machen lasse, dass du zwischen der Wand, wo der Lüfter sitzt und wo die Switch 2 sitzt, dir im Grunde genommen diesen Teil öffnest und damit die Hitze der Switch 2 denn durch ein paar Löcher an den Lüfter abgesaugt werden können. Das würde nämlich gehen. Und jeder fragt sich gerade, warum hat Nintendo das nicht so eingebaut? Also, der Lüfter ist momentan einfach nur teures Beiwerk. Also, was heißt teuer? Der kostet im Einkauf für einen Endkunden 5 Euro. Aber Nintendo wird wahrscheinlich 50 Cent dafür zahlen. Aber trotzdem ist es ja wieder so eine Sache, warum verbaut man sowas, wenn es gar nichts bringt? Die nächste Sache ist, ebenfalls den Dock betreffend, und jetzt wird's richtig kurios, denn es gibt wieder so einen Nintendo-Haken, oder zwei Nintendo-Haken, würde ich es mal nennen. Der erste Nintendo-Haken ist, Nintendo hat das USB-Protokoll verschlüsselt. Das heißt, Dritthersteller-Docks machen zwei Sachen. Entweder sie funktionieren gar nicht, oder sie machen die Switch kaputt. Weil die Switch 2 denkt, oh, jetzt wurde hier wieder was angeschlossen, was nicht zu mir gehört. Und wir kennen ja schon die ersten Geschichten von der Switch 2, wo die Konsole einfach komplett gesperrt wurde. Von der Mix Switch oder so. Und die sind da relativ rigoros mit dem Ganzen. Und die nächste Sache ist, wir hatten ja dieses große Diskussionsthema, erinnerst du dich noch, Tim, VAA? Also diese Sache mit dem Bild zerschneiden und so, wo wir den Battlefield-Trailer hier im Podcast nochmal geguckt haben.
Ja.
Genau. Und da hat Nintendo ja am Anfang gesagt, das funktioniert. Ja, das stand auch so auf der Webseite. Dann haben sie gesagt, nein, das funktioniert doch nicht, zumindest nicht im TV-Modus. Und jetzt haben sie rausgefunden, wenn sie den Switch 2-Dock mit einem PC-Handheld verbinden, da haben sie den natürlich komplett auseinandergefummelt, weil der passt natürlich nicht da rein, dann funktioniert VAA. Also das heißt, mit dem anderen Handheld funktioniert die ganze Geschichte. Und intern bei der Switch funktioniert VAA auch. So, jetzt gibt es dafür mehrere Ursachen. Entweder Nintendo hat es nicht hingekriegt, zum Release das freizuschalten. Das wäre das Erste. Zweitens, das ist wieder so ein Nintendo-Haken, wo sie einfach gesagt haben, da sparen wir uns erstmal das Geld und gucken, wie gut sich die Konsole verkauft und gucken dann, ob wir es überhaupt noch bringen, das Feature. Und drittens, was sind denn das schon wieder so komische Sachen, dass man einfach Dritthersteller-Hardware komplett ausschließt? Wahrscheinlich, weil sie damals, wie mit den Cartridges, Geld verdienen wollen, um diese Lizenz weiter zu vermitteln. Was sagst du dazu, Tim?
Ich finde es halt gesagt jetzt nicht so schlimm. Ah. Also, ja, aus Consumer-Sicht doof, aber warum betrachten wir das jetzt als so ein Arschloch-Move, dass die einfach wollen, dass sie das selber in der Hand haben für ihre Konsole? Also jetzt for real gefragt, warum soll das jetzt so ein doofer Move sein, dass sie sich einfach ihre Konsole schützen und halt nicht wollen, dass direkt Drittparty-Dinge dafür rausgegeben werden, damit sie das halt selber machen können? Also.
Ja,
verstehst du? Also es ist schade für den Konsumenten.
Ja.
So, cool, aber es ist doch eigentlich ein recht normaler Move, dass man die Rechte für sein Ding, also dass man seine Konsole schützt.
Ja, also es ist auf technischer Seite so ein paar Dinge. Es ist wieder so ein Ding gegen die freie Marktwirtschaft, dass du einfach sagen kannst, ich hole mir jetzt einen günstigeren Dock oder was weiß ich, einen Dock für unterwegs. So zum Beispiel, wie ich den für meine Switch 1 hatte, weil ich keinen Bock habe, den Dock irgendwo rumzuschleppen. Ich habe ja hier so ein Netzteil mit integriertem Dock. Und funktioniert nicht. Also ich kriege kein Bild daraus. So, das nächste ist, die zweite Sache ist, das finde ich halt verdammt blöd. Nintendo ist extrem empfindlich, wenn es darum geht, jetzt irgendwie Fremd-Software in irgendeiner Weise, Fremd-Hardware in irgendeiner Weise zuzulassen. Manche Konsolen wurden wohl schon unberechtigt gesperrt. Ob das jetzt Fake-Bericht war oder ob der eine Mix-Switch verwendet hat, weiß ich natürlich nicht zu dem Zeitpunkt. Aber gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass die Aussage der Wahrheit entspricht. Und das ist eine Sache, die ich auch wieder blöd finde, weil der Nintendo wieder übers Ziel hinaus schießt, aber dann auch keine Kulanz hat, wenn es darum geht, ey Leute, ich habe hier einfach ein USB-Zubehör angeschlossen und ihr habt meine Konsole gesperrt. Ich finde, sowas muss nicht sein in dem Fall, ne?
Natürlich nicht, aber ja, wo ist dann die Grenze wieder, ne?
Ja, aber dann sage ich doch, hey, wenn wir irgendwie nachweisen können, dass das nicht von irgendeiner Raubkopier-Hardware kommt, dann seid doch wenigstens so frei und schaltet die Konsole wieder frei. Genauso wie ich kaufe mir eine gebrauchte Switch. So, und dann stehe ich da, ja, deine Hardware-ID ist gesperrt. Ich glaube, Holland? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber irgendein Staat geht jetzt auch schon dagegen vor. Gegen diese Konsolensperrung. Und das finde ich.
Also mit der Konsolensperrung finde ich auch bedenklich. Hatten wir ja schon drüber gesprochen, weil man halt nicht weiß, was da genau hinführt. Aber ich finde es im ersten Moment, finde ich es halt wieder mal okay, dass man sich da sichert und halt nicht möchte, dass der Markt direkt gespült wird mit Drittherstellerhardware. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass man es doof findet. Ich verstehe halt aber auch, dass wenn man eine Konsole entwickelt und rausbringt, dass man selber halt die Dinge, selber seine Sachen verkaufen möchte und dass halt nicht zwei Wochen später alles voll ist mit Etsy 3D gedruckten Alternativen, die günstiger sind und man selber seine Hardware nicht los wird. Jetzt ist das Problem, dass ich die Sachen, die Nintendo da so rausgibt, nicht gut finde. Also ich liebe diese Third-Party-Sachen, versteht mich nicht falsch. Ich liebe auch Controller, die dann Third-Party sind oder sowas. Ich meine nur, ich verstehe den Move von Nintendo in erster Instanz.
Ja, also klar, das kann man auf jeden Fall machen. Ist aber auch wieder so, ich mag Moneten, weißt du?
Ja.
Und das ist, Nintendo ist an der einsamen Spitze momentan, ganz weit vorne. Und wie jeder andere Verein, haben sie wieder mal gesagt, wir nutzen das jetzt eiskalt aus und drehen alles auf 180. Wir verkaufen eine Welcome-Tour für 10 Euro. Wir sperren Switch 2 Zubehör. Wir lassen Features nicht zu, die unser Dock eigentlich könnte. Wo ich dann sage, naja, wir sind ja sowieso auf dem ersten Platz und dann müssen die Leute erstmal warten. Und das ist so nervig, weil du an jeder Stelle merkst, Nintendo ist dieses Kundennähe geht ganz weit weg und der Furukawa selbst sagt ja auch, ja, wir machen halt coole Spiele und das sollen die Leute kaufen. Und da hat er ja auch recht. Aber so, das Drumherum geht ja auch manchmal so. Und Ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich würde es cool finden. Also, was heißt cool finden? Cool finden ist übertrieben. Aber ich fände es gut, wenn Nintendo eiskalt auf die Schnauze kriegt. So manchmal. Die brauchen halt auch mal wieder so ein bisschen, hey, komm mal wieder runter, Kollege, ne? Jetzt haben sie allerdings offensichtlich die zweite erfolgreiche Generation hintereinander. Und es geht wieder alles von vorne los. Und das finde ich immer so bedenklich bei sowas. Es ist auch so nervig mittlerweile. Ja, und das ist halt so mein Gedanke dahinter, weil klar, kannst du machen als Firma. Und die Switch 2 ist an sich auch eine gute Konsole, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber ansonsten unangenehm. Einfach ein unangenehmes Gefühl, was dazu kommt. So. Und das finde ich halt schade. Ne? Ja. Ja.
Und also das kommt dazu, das ist das Gesamtbild, ne? Ja. Versteht mich nicht falsch, ich wollte jetzt gar nicht den Nintendo-Fanboy machen, der Nintendo verteidigt. Ich finde selber nicht alles cool, was Nintendo macht. Und dieses Feeling, man ist halt nur so eine Nummer und die wollen nur Geld. Aber also ich verstehe trotzdem initial erstmal diesen Move, dass man sagt, nee, wir wollen bitte unsere Sachen vertreiben. Wir wollen da die Rechte haben. Und dass sie erstmal diesen ganzen Drittentwicklerkram blockieren auf Zeit. Das ist nur das. Ich verstehe das. Weil ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn ich was irgendwie entwickle. Ich will auch nicht, dass jeder gleich da seinen Billigkram für anbietet. So.
Ja, das ist halt so eine Sache. Ich denke, dafür werden sie erstmal aufs Maul bekommen, weil sie offensichtlich ja dann auch wieder ein paar Sachen überschritten haben, wo sie erstmal gucken, ja, die können wir jetzt erstmal die ersten Jahre zum Release durchziehen, bis da nämlich eine Klage durch ist und alles haben wir 2027. Ne?
Ja.
Und das ist halt der Punkt, das weiß Nintendo natürlich auch. Erstmal kommen sie damit durch und die ersten Jahre, wo sich die Konsole gut verkaufen soll, ohne dass hoffentlich einer die komplett hackt oder so. Alles verständlich. Irgendwie verständlich, aber man merkt auch so, die haben die Kohle und selbst wenn sie am Ende ein paar Millionen dann für einen verlorenen Rechtsstreit abdrücken müssen, dann ist das halt so. Ne? Und ich bin dann halt immer so, auf der einen Seite, ich liebe Nintendo-Spiele, auf der anderen Seite denke ich so, wie unsympathisch kann man sich denn machen? Also das ist so...
Als Firma sammeln sie im Moment Minuspunkte.
Ja, aber massiv. Und das ist halt so ein bisschen schade. Und warum macht man denn so eine Market? Es tut mir leid, aber dieser Lüfter bringt halt gar nichts. So, also nichts. In keinster Weise. Sie hätten einfach nur noch so ein Konstrukt durchleiten müssen, dass die Luft auch wirklich aus dem Inneren des Switch 2 Docks abgeleitet wird und nicht nur aus der Seite, wo dieser Chip drin ist, der auch schon bei der Switch OLED verbaut wurde und keinen Lüfter brauchte. Ja. Alles so eine Sache. Ne? Und das sind einfach so Sachen, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Dann machen sie noch, um das jetzt mal zum Abschluss zu kommen heute, dann machen sie noch die Switch 1 jetzt teurer.
Ja.
Jetzt erstmal nur in Kanada, die haben es jetzt angekündigt, die haben jetzt gesagt, hey, Leute, wenn ihr die Switch 1 günstiger haben wollt, was auch schon wieder so ein komischer Move ist, finde ich, wir machen am 1. August die Switch 2 teurer. So, ich sage, hey, wollt ihr jetzt unbedingt eure Verkäufe der Switch 1 pushen? In Kanada zumindest. Da ist es nämlich erstmal der erste, sozusagen der erste Versuch, ne? Wollt ihr jetzt unbedingt eure Switch 1 noch pushen, damit ihr noch ein paar hunderttausend Stück abgesetzt kriegt, bevor sie teurer wird? Oder wie macht ihr das jetzt? Jeder, auch Nintendo damals, hätte gesagt, ey Leute, wir haben jetzt unsere Switch 2 auf dem Markt, aber ihr könnt hier noch hunderttausende coole Indie-Games auch auf der Switch 1 zocken. Und da kommen auch noch einige. Deswegen verkaufen wir die jetzt für 100 Euro weniger, sozusagen. Und dann denke ich mir so, auch hier wieder so, ich mag Moneten. So, was soll das? Ja, und ich bin echt gespannt, weil man muss ja auch vergleichen, einen Mario Kart Tour. Wir streiten uns noch darum, dass Spiele nicht irgendwann Spiele nicht irgendwann 100 Euro kosten. Wenn du jetzt ein Mario Kart Tour mit kanadischen Dollar kaufst, dann bist du da bei 119 kanadischen Dollar. Das entspricht 87,22, also US-Dollar. Also ungefähr, ungefähr diese 90 Euro. Aber es ist halt auch so, wenn du diese Preise da siehst, und ich weiß jetzt nicht, wie der Durchschnittsverdienst eines Kanadiers ist, aber nehmen wir jetzt mal an, es wird alles teurer, und wir reden jetzt halt über die Switch 2, aber auch auf der Switch 1. Wenn die kostet da, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich gebe jetzt einfach mal den Preis der Switch 2 ein. Also mit Mario Kart kostet die Konsole 699 kanadische Dollar. Das sind 512 Dollar plus Steuern. Und das ist halt schon ordentlich, wie ich finde, weil, wie gesagt, da kommen ja die Steuern noch oben drauf. Und dann machen die es noch teurer. Es ist so ein eigenartiger Move. Es ist einfach so Wahnsinn, wo wir mittlerweile angekommen sind. Preiserhöhung PlayStation 5, Preiserhöhung Xbox. Dann haben wir jetzt die Switch 1. Die Switch 1 wird teurer. Warum? Ne? Also es ist
weil
so,
sie es können, ja.
Und das ist halt wieder so, nein, wir verkaufen nichts günstiger, wir sind Nintendo, wir können uns das jetzt leisten und wir kriegen auch für mehr Geld für eine Hardware, die von 2017 ist, die sie wahrscheinlich mittlerweile für wesentlich günstigeres Geld herstellen, nehmen wir jetzt noch mehr Kohle. Und ich bin gespannt, ob sie das in den anderen Ländern auch machen. Ich bin wirklich gespannt. Also ich bin an einem Punkt, wo ich sage, Nintendo, Alter, übertreibt es nicht. Weil irgendwann kickt auch wieder die Unsympathie, wie damals zu Xbox One. TV, TV, TV. Und wenn ihr eine Xbox One euch nicht leisten könnt, kauft euch eine Xbox 360. Und, ne. Also ich bin
bester
da,
Move.
Ja, ich bin aber, naja, und der Doug Bowser hat ja auch schon sowas Ähnliches verlautbaren lassen. Wo ich denn so denke, ihr Ekelhaften. Und das momentan sammeln sie halt viele Minuspunkte und irgendwann merken die Leute das auch. Denn unsere Bubble ist ja mittlerweile auch wesentlich größer, als wir manchmal glauben wollen. Ne?
Beim Doug Bowser hat es auch nie geschafft, großartig anzukommen oder sympathisch zu werden, ne?
Nee.
Das ist so kein Vergleich zu Reggie, ey.
Nee, aber ich glaube, also da habe ich mich auch schon mit Samp drüber unterhalten, im letzten so ein Mist. Wir vermuten, also jetzt ganz steile These, Miyamoto, der sitzt nur noch da, wenn es diese Investorenkonferenzen gibt, ansonsten macht er nicht mehr viel, weil der wird ja jetzt nicht mal mehr bei Mario Kart erwähnt. Gar nicht mehr, da gibt es ja nicht mal ein Special Thanks oder so. Und nicht Doug Bowser, sondern Reggie, der wurde entlassen, weil er zu viel gelabert hat. Weil er nicht in diese Firmenkultur gepasst hat. Oder ist denn auch gegangen mit Abfindung und so. Weil er nicht mehr in diese Firmenkultur gepasst hat, dass wir nichts sagen bei Nintendo.
Mhm.
Ne? Und ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sage, boah, das Unternehmen wird leider immer ekliger. Und da reden wir schon seit Jahren von, aber es wird auch nicht besser. Ne? Sie wissen, dass sie es machen können. Und ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich sage, es ist halt leider so unsympathisch. Und ich hätte gerne wieder ein bisschen altes Nintendo. So ein bisschen Iwata-Zeiten. Weißt du?
Kriegst du nicht.
Ach so, ja. Ja.
Ja, der 3DS war Peak Nintendo-Zeit.
Ja.
Das merkt man ja auch immer an der Konsole, wie liebevoll sie war, wie sie designt war, wie viel man machen konnte. In diesem Gerät steckte so viel Liebe wie in, keine Ahnung, das war einfach die beste Nintendo-Zeit.
Ist so. Ja. Die Wii, 3DS, sympathischer Chef, der gesagt hat, ey Leute, wenn unsere Mitarbeiter, weil wir hier Fehlwirtschaft gemacht haben, wenn unsere Mitarbeiter, bevor unsere Mitarbeiter darunter leiden, so, jetzt habe ich den Satz, werden wir einfach die Managementgehälter kürzen.
Ja.
So. Hast du das jemals von einer anderen Firma wieder gesehen? Ich glaube nicht. Nicht in dem Kontext zumindest. Ne?
Und das From ist, Software war auch sowas.
From Software, okay. Ja, aber das sind halt auch so diese Ausnahmebilder, so ein mittlerweile wieder CD Projekt Red, die sind ja auch kurz abgegriffen mit der Cyberpunk PlayStation 4 Version. Aber mittlerweile ist das so ein Punkt, wo ich so denke, Firmen könnten auch mal wieder so agieren. Und das wird jetzt die nächsten Jahre mit Nintendo nicht mehr passieren. Und das ist verdammt schade. Naja. Gut, sind wir wieder traurig. Super. Haben wir ja toll geschafft. Naja. Ja. Nicht kotzen, Tim, bitte.
Wenn überhaupt, dann hat das doch alles harmlos. Wenn überhaupt, dann wegen der Hitze.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass es sich bessern wird. Ich kann dir was verraten, Tim. Wir sind im Anfang August sind wir in Italien. Also, wenn du mal Hitze, also dann werde ich was zu erzählen haben im September.
Ja, aber das ist ja angenehme Hitze. Ich war auch auf Malle, da waren 40 Grad und ich fand's geil, weil es trockene, erträgliche Hitze war mit niedrigem Taupunkt. Mm. So, und hier in Deutschland, da ölst du ja schon bei 25 Grad, weil alles so eklig ist hier.
Ja, musst du auswandern.
Ja, wollen wir. Ich will nach Finnland.
Nach Finnland?
Ja. Ja, ich will nicht in die Wärme.
Du willst immer in die eiskalte Kälte, sagst du.
Ja, das wäre doch genau mein Ding. Ich liebe Kälte. Also halt wirklich. Ich liebe Kälte. Ich fühle mich da vital und frisch. Das macht mich lebendig. Ich fühle mich einfach, ich habe mehr Bock auf alles. Es belebt mich und Wärme lähmt.
Hm. Bin ich mal gespannt, was die Familie dazu sagt.
Ja, Coco kommt mit. Die Kinder werden erstmal erwachsen. Die ziehen dann, die sollen dann ihr Ding machen. Sollen sich verpissen, sollen sie sich. Also. Und dann,
Sympathiepunkte wieder gesammelt, wo wir ja, gerade beim genau, Thema waren. Genau, genau. Ne? Ja, genau. Gut, ja. Wer sich aber nicht verpissen soll, Tim, das sind natürlich unsere Supporter, weil die ermöglichen es unter anderem zum Beispiel auch extra Folgen wie den SNS-Podcast zu machen, den wir auch noch diese Woche aufnehmen werden. Da kommt ja Folge 2, kann ich euch schon mal anteasern. Wir wissen noch nicht, worüber wir sprechen, aber wir haben jetzt auch gesagt, wir machen das so ein bisschen. Jeder sucht sich so 2, 3 Sachen raus und über die sprechen wir dann einfach, weil ich finde, Podcasts, die alles runtergerattert haben, was so alles erschienen ist und so, die gab es ja schon zuhauf. Und da bin ich halt auf die speziellen Meinungen der einzelnen Leute gespannt, was sie für besondere Erfahrungen hatten und so. Aber lasst euch überraschen. Jedenfalls, durch unsere Supporter wird sowas auch ermöglicht. Und die will ich jetzt so gerne vorlesen. Das ist der, ich fange da mal an, Tim. Ne? Der Robin 306, der Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Sero Joguel, Michael Bormann, Neidbert, Njom Njom Njom, JD 1988, Ape Fiction, Sashi 1987, Quelek, Rocco Extreme, Kano, Dragon Raider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player, minus N64 Gamer X2, Peter Beugmann, neu im Jahresabo, Matthias Michelic, dann der Kefka ist noch mit dazugekommen.
Hey.
Ja, genau. Dann haben wir noch 15 Euro Janis Just und Pidgeon und für 25 Euro den Axel Swiss. So, Tim, hast du noch was für uns?
Nee. Aber ich danke euch sehr für euren Support. Ich musste gerade an Varian denken, das war so witzig. Ne? Da war er noch 6. Ich meinte irgendwann mal so, ja, das sind die Zuschauer, die sind ganz doll wichtig, ne? Mhm. Eigentlich meinte ich damit so, weil die so toll sind, ne? Weil dadurch der Stream lebt. Und er eiskalt, ja, ich weiß. Die geben das Geld.
Ja, da schon verstanden, ne?
Genau. Da mussten wir schon herzlich lachen. Es war so diese Kinderehrlichkeit, die einen entwaffnet so.
Ja, richtig so. Nach dem Prinzip, hey, die sind voll wichtig und so.
Ja.
Und dann so, ja, auch deswegen.
Die geben das Geld.
Ja. Schlau, auf jeden Fall. Na gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt heute was für euer Geld bekommen. Xbox haben wir jetzt ein bisschen runtergerissen, weil ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, dass Xbox sich wieder ein bisschen aufbäumt, aber wir müssen ja sehen, ob sich das jetzt alles gelohnt hat. Übrigens hieß es auch gerüchteweise, dass der Phil Spencer nach dem Release der nächsten Konsole gehen will. Werden wir sehen. Also Xbox hat gleich gesagt, nein, mach da nicht. Aber sei mal ehrlich, ich glaube, der ist mittlerweile auch satt. Der kam als Gamer dahin und jetzt wird alles wieder umgeschmissen. Und ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Gut, Leute, wir verabschieden uns. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag und Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.
Ciao.